Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe Nummer 209. Es ist Samstag, der 24. Juni 2023, 17.16 Uhr. Mein Name ist Jan David Gude und mit mir im Studio wie immer Johannes Heimann.
Hi.
Hallihallo. Alles klar? Schon am Schwitzen?
Ja, natürlich.
Natürlich.
Den ganzen Tag schon. Ich habe heute sogar gesaugt, das war...
Oh Gott, das habe ich letztens auch gemacht. Da dachte ich so, warum muss da eigentlich so heiße Luft aus diesem Ding rauskommen? Gibt es das nicht auch mit kalter Luft?
Ich habe ein paar Minuten noch gedacht, ach, der Staubsauger, der macht ja gar nicht so warme Luft.
Und plötzlich ist es wie so, als ob du so einen Föhn an den Füßen hast.
Ja. Dann hast du es vor allen Dingen eine Weile aufgeschoben, weil war ja so heiß, ne? Mhm. Macht es nicht besser.
Ja.
Macht's alles nicht besser.
Na, hier war es wenigstens jetzt die letzten Tage nachts immer schön kalt, dass man die Hitze dann nachts auch wieder rausgekriegt hat. Aber so
ja,
gerade die Woche.
Nee. Das führt eigentlich nur dazu, dass es nachts erträglich ist. Und Das hat aber keinen Effekt auf den folgenden Tag. Also Das Haus ist optimiert auf Wärmespeicherung. Das kannst du ja gut.
Ja, außer es ist kalt, dann nicht.
Ja, es hat dann da durchaus auch einen gewissen Effekt, aber nicht den, den man halt in irgendeiner Form vergleichbar ist mit modernen Gebäuden.
Ja. Okay. Ja, ja. Erzähl doch mal, wo ist es denn noch warm?
Es ist gerade auf dem ganzen Planeten warm. Wir hatten vor ein paar Tagen erst wieder so eine Hitzewelle, auch zum Beispiel in Indien. Also der Blick auf Deutschland erstmal gerichtet. Es ist in Deutschland viel zu warm und viel zu trocken. Die oberen Bodenschichten sind komplett ausgetrocknet in größten Teilen Deutschlands. Da gibt es so bodenfeuchte Messungskarten vom Deutschen Wetterdienst. Das führt...
Früher nannte man die mal Schlammkarten, mittlerweile sind es Sandkarten.
Ja, es ist das Erschreckende. Das Erschreckende daran ist, dass das halt, dass wir jetzt in Deutschland und in Europa im Mitte, Ende Juni einen Zustand haben, den wir normalerweise Mitte, Ende September haben oder so. Und es ist daher sehr spannend, wie sich dieses Jahr Juli, August entwickeln werden.
Ja, ich bin auch schon sehr gespannt, ja.
Also hier in der Gegend gibt's kaum noch ein grünes Rasenstück, das nicht irgendwie, also ein Rasenstück, das noch grün ist, formuliert so.
Früher, ja.
Das war normalerweise im August so oder vielleicht im September, vielleicht Anfang September oder so vielleicht noch oder so.
Als wir jung waren, war Rasen noch grün.
Gab's noch Rasen?
Mama, was ist Schlamm?
Mama, was ist Rasen? Das hatten wir früher.
Ja.
Ja.
Hier und geht's das ist nicht gefühlt nur... noch so ein bisschen, aber es wird auch schon brauner überall. Ja.
Echt? Hm. Ja, siehst es hier sehr deutlich. Ich hatte auch die Tage, da war ich im Odenwald unterwegs, ein Bild gepostet von, das war jetzt wirklich aus einer Region, die noch als relativ feucht gilt, laut DWD, Bodenfeuchtigkeitsmessung oder sonst was. Und selbst da so kleinere, insbesondere so kleinere Rasenflächen und so sind halt komplett durchgetrocknet. Das Bild hat eine gewisse Ironie, weil halt ein Schild davor stand, hier entsteht eine Blumenwiese. Und im Hintergrund sieht man einen Haufen Stroh. Also wirklich Stroh und sonst nichts. So.
Ja.
Das war irgendwie, hatte etwas für sich. Also es ist nicht nur in Deutschland und in Mitteleuropa zu warm, es ist auf dem gesamten Planeten zu warm. Und zwar dieses Jahr erschreckend stärker als in anderen Jahren. Die Schlagzeile für Deutschland, fand ich, war in den letzten Wochen so: brennende Taube entzündet Böschung.
Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Da musst du mich mal aufklären, was da los ist.
Eine Taube hat sich wohl entzündet. Ich
Wie entzünden sich denn Tauben?
Wow. Genau, das ist eine verrückte Zeit. What a time to be alive, wie du vorhin sagtest. Nein, die ist wohl an die Hochspannungsleitung gekommen.
Aber das tut denen doch normalerweise nichts.
Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß nicht, ob es eine Erklärung letzten Endes schon dafür gibt. Vermutet wird, dass sie einen Stromschlag bekommen hat und dann brennend zu Boden fiel und der Boden halt überall so ausgetrocknet ist, dass die Böschung halt sofort in Brand geriet.
Mhm. Ja, gut.
Passiert mal. Typische Schlagzeile aus dem Sommer. Brennende Taube entzündet Böschung, ja. So, was? What a time to be alive.
Das ist irgendwie so ein bisschen ein Blade Runner. Also wenn die Tiere alle mechanisch sind, dann können sie auch mal Feuer fangen.
Ja, warum ist es so warm?
Wegen der blöden Sonne.
Ja, wegen ja, Klimakrise halt, ne? Mehr erfahren sie in ihrem IPCC-Bericht. Aber was man vor allen Dingen beobachtet und was das Weltklima so ziemlich wahrscheinlich das Relevanteste ist, ist, was man beobachtet, ist eine unglaublich starke Erwärmung der Ozeane dieses Jahr, die deutlich über das die durchschnittliche Durchschnittstemperaturen der Ozeanoberflächen liegen deutlich über dem Durchschnittstemperaturen der vorangegangenen Jahre. Und zwar so erheblich, dass Graphen davon schon so ein bisschen creepy sind. Und es gibt auch so einen Graph zur Abweichung, da sieht man so eine richtig krasse Kurve nach oben in den letzten Wochen. Im längeren Verlauf, wenn man die Temperaturverlauf sich betrachtet im Vergleich zu anderen Jahren, sieht man, dass da so ein gewisserweise Abstand ist zu den vielen Linien der vorangegangenen Jahre. Das sieht alles nicht gut aus. Und die große Frage ist, warum? Und das Schlimme ist, keiner weiß es so genau. Also es ist, ja klar, Klimakrise und so, aber es ist schneller und heftiger, als man erwartet hat. Und deshalb ist es nicht so ganz klar. Also ein Aspekt zum Beispiel davon ist, dass weniger, was war es, Schwefel, also in Schiffsdiesel, nee, die benutzen ja nicht Diesel, dieses Schweröl.
Ja, nee, aber
doch. Diesel ist ja der schöne, wäre ja das Schöne, der also. Dreck, den die verbrennen.
Ja, ich glaube, das nennt man aber trotzdem Schiffsdiesel. Heizöl halt.
Nee, die verbrennen ja kein Diesel. Das wäre ja noch, halbwegs okay. Nee, die verbrennen ja so wirklich die Schlacke davon. Also so das Schweröl. Enthielt so einen Stoff, ich glaube, es war Schwefel. Auf jeden Fall ist es verboten worden und per internationalen Verträgen und seit Anfang letzten Jahres nicht mehr in den Spritten enthalten. Und das merkt man wohl jetzt dieses Jahr erheblich, dass in dem Sinne, dass die Atmosphäre abgekühlt hatte. Es hat so ein bisschen Sonnenstrahlen reflektiert. Und dadurch, dass wir das jetzt nicht mehr in der Atmosphäre haben, haben wir weniger sauren Regen, aber es ist etwas wärmer.
The fuck.
Wusstest du noch nicht?
Nee.
Ja. Wir gehen davon aus, dass dadurch tatsächlich das Weltklima etwas wärmer wird. Das ist auch eine der Ideen tatsächlich zum Geoengineering, ist mehr von dem Zeug in die Atmosphäre zu streuen. Das führt zwar dazu, dass wir sauren Regen hätten und wahrscheinlich alle den Großteil der Wälder verlieren würden, aber dafür wäre es kühler.
Ja, muss man halt entscheiden, also, was man haben will. Ne?
Ja, das ist krass, ne? Also,
wow.
Okay. Ja. Anderes Thema ist El Niño. Also wir haben ein Jahr mit einem El Niño-Phänomen anscheinend.
Was war das nochmal?
Das ist auf der Südhalbkugel so ein Wetterphänomen, wo es deutlich wärmer wird und dann also es ist so ein zyklisches Phänomen, was alle paar Jahre auftritt und geht mit verschiedenen Effekten einher. Das ist auf der vor allen Dingen Wetterveränderungen auf der Südhalbkugel. Betrifft uns auf der Nordhalbkugel relativ wenig, vermutlich.
Bis jetzt.
Aber Wetter ist halt so ein scheiße komplexes System, dass man das halt auch nicht so ganz genau sagen kann. Weil man es halt noch nicht weiß. Und das könnte halt damit zusammenhängen. Man weiß es, wie gesagt, nicht so genau. Sulfur, ja. Die haben das Limit an Sulfur reduziert von 3,5% auf 0,5%. Das hat zu einem 75% Drop in Sulfuroxiden geführt. Und das bedeutet, wir haben weniger sauren Regen und weniger saure Ozeane, aber dafür halt etwas wärmer.
Früher und länger Schwimmbadwetter ist doch auch gut. Ich mach das jetzt so wie die Zeitung so. Schon wieder ganz schön warm heute.
Voll das krass, also es gibt so einen Artikel, der fasst das alles so zusammen, was so ist, von einem Dr. Elliot Jacobson, Retired Professor of Mathematics and Computer Science. Know-it-all-Doomer.
Was?
Sein Blog heißt Watching the World Go By. Der ist nicht sehr positiv, der Mensch.
Dabei gehört er doch zu diesen Wissenschaftlern, die in den letzten Jahren versagt haben, die Allgemeinheit zu informieren.
Ja, das ist halt eine Schlagzeile, die ich gestern gesehen habe. Journalismus deckt auf. Klimawissenschaft hat da drin versagt, die Öffentlichkeit rechtzeitig zu warnen.
Tja.
Ja.
Ich
Gut,
meine,
wir stecken da drin.
das mit der Klimaerwärmung, dem sauren Regen, das wurde mir schon in Kinderserien der 90er Jahre erklärt, dass das so ist, aber irgendwie wusste es keiner anscheinend.
Ja, keine Ahnung, ne?
Konnte es einfach nicht wissen. Man wusste auch nicht, dass Zyklon B schädlich ist. Wir haben alle nichts gewusst.
Was ich auch jetzt zu meiner Scham zugeben muss, gelernt habe, ist, wie Waldbrände entstehen. Ist ja so ein Thema, mit dem man sich jetzt auch in Deutschland beschäftigen muss. Sollte, wenn man mal ab und zu in Wäldern ist. Also es gab da ein Interview mit dem Herrn
Nicht nur
Kachelmann
wenn man in Wäldern ist, wie New Yorker letztens wieder feststellen mussten.
Ach so, weil New York ja unter dieser Wolke
Kanada.
aus Kanada war, ja,
Ja.
genau. Nee, es ist ja Jörg Kachelmann ein Interview im Tagesspiegel geführt. Nee, er wurde interviewt vom Tagesspiegel. über das Wetter und keine Ahnung was alles mögliche, aber auch unter anderem halt auch über Waldbrände. Und was mir nicht so bewusst war, ist, dass in Deutschland gibt es ja sehr viel dieses Bild der angeblichen Selbstentzündung. Irgendwo liegt eine Glasscherbe und dadurch schlägt das Licht, wird konzentriert auf einen einzelnen Punkt im Wald und dann entzündet sich der Wald, so entsteht der Waldbrand, ganz dramatisch. Nein, ist ein Mythos.
Okay.
Waldbrände entstehen eigentlich nur durch Brandstiftung oder Unachtsamkeit.
Okay,
Unachtsamkeit tatsächlich.
also jemand, der
Ja.
mit Absicht eine Zigarette in den Busch schmeißt oder aus Versehen.
Oh, das brennt so schön. Ja.
Okay.
Das, beziehungsweise auch einfach Unachtsamkeit im Sinne von Grillen am Waldrand, ich hatte noch nie ein Problem gehabt.
Hier hat es noch nie gebrannt.
Ja, genau. Ja, weil zum Beispiel Grillen oder auch heißgelaufene Bremsen.
heiß gelaufene Bremsen, okay.
Ja, so, weißt du, mit dem Motorrad schön durch den Wald brettern oder sonst was, dann mal kurz eben rechts ranfahren oder so und das Gerät steht vielleicht ein bisschen zu nah an der Böschung.
Gut, das würde ich ja fast mal als Selbstentzündung gelten lassen.
Nee, es ist teilweise eine zu große Unvorsichtigkeit mit sowas, mit also, weil es einfach die Ursachen tatsächlich nicht so bekannt sind. Aber tatsächlich das Häufigste ist, soweit ich es mitbekommen habe, was man international so feststellen konnte, ist tatsächlich Brandstiftung. Ja.
Ja, hier im Park bei uns haben sie jetzt auch seit irgendwie ein paar Tagen ist wieder Grillverbot aktiv.
Ja,
Ich
cool, ne?
wundere mich zwar grundsätzlich, warum man überhaupt grillen darf, aber auf der anderen Seite ist es ja auch ganz nett, weil da sind ja auch so viele Rasenflächen und so. Aber da frage ich mich auch so, ja, das muss ja dann auch nur einmal irgendwie was schief gehen, dann brennt alles. Tja.
Beziehungsweise, worüber sich auch drauf regt, ist der Mythos der Lufttemperatur.
Es muss einfach nur warm genug sein. Dann fängt der Wald quasi von selber Feuer.
So. Hast du mal darüber nachgedacht? Also so wirklich nachgedacht?
Nee, das stelle ich nicht.
Wie funktioniert dann eine Posauna?
Ja, wenn man die nicht rechtzeitig ausmacht, dann geht die auch in Flammen
Kennt man ja, wieder Sauna in Flammen aufgegangen. Ja. Ach, da
Wieder
hätte
ein
ich
schwerer
aufgepasst.
Saunaunfall.
Er hat nicht aufgepasst. Ja, ist ja so feucht drin.
Deutsche Polizeigewerkschaft für das Verbot von Saunen.
Ich habe vorhin auf Mastodon so eine Handyhalterung gesehen, die angeblich die Handystrahlen abschirmt.
Das heißt,
Hab
dann
genau
kann man nicht
gesehen.
mehr
Gibt's
telefonieren,
jetzt bei
oder was?
Tchibo.
Ha, und dann kann man damit nicht mehr telefonieren, oder wie läuft das?
Ey, die lässt nur Strahlen in bestimmte Richtungen rein. Sie ist in bestimmte Richtungen schirmt die ab und in andere lässt sie rein, damit man noch Empfang hat, aber weniger Strahlung in der Wohnung, weißt du? Und ich habe letztens gelernt, irgendwo bei in Ostdeutschland bei irgendeinem wie heißt sowas? VHS hält so einen Typen Vortrag darüber, dass die Smart Meter so gefährlichen Elektrosmog machen würden. Deshalb müsste man sich gegen die wehren.
Ja, kann natürlich sein. Ich habe auch gehört, Elektrosmog ist viel schlimmer als richtiger Smog. Wir sollten uns eigentlich mal um die wichtigen Sachen kümmern, nicht so scheiß Klimawandel, was eigentlich mit Elektrosmog.
Das Land der Dichter und ja.
Döner.
Das ist so ein bisschen fremdenfeindlich irgendwie. Also fremdenfeindlich, das sagt man auch nicht mehr. Nee, ist rassistisch.
Wieso?
Ja, fremdenfeindlich impliziert ja, dass Menschen, die fremd wären.
Ach so, ja, aber was hat das mit, also?
Weiß nicht, ich dachte, das meinst du damit oder implizierst du damit?
Nö, das ist einfach nur ein Brainfart.
Okay. Na ja, gut. Nach dieser Entgleisung.
Bitte. Wir dokumentieren doch nur die Entgleisung des
Achtet
Wetters.
auf. Achtet bitte auf die Wälder. Waldbrände sind nicht nur gefährlich, sondern auch fürs Klima sehr schädlich.
Und wenn so ein Wald mal
Und
weg
es
ist,
hängt
der wächst
hauptsächlich von
ganz schlecht
unserem.
nach.
Und das hängt hauptsächlich an unserer verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Dass diese erhalten bleibt.
So.
Ja.
Du wolltest über dieses Reddit-Gedöns reden. Ich habe nur die Links reingehauen.
Ja. Ja, das ist irgendwie so. Eigentlich will ich da nicht drüber reden, aber irgendwie kommt man nicht drum rum. Das ist so. Also Reddit, das ist ja eigentlich so das, was früher Foren waren. Nur jetzt in einem Service vereint. So, früher hat jeder Arsch und sein Bruder sein eigenes Forum gehostet. Heute hat man halt ein Subreddit. Und das hat sich die letzten Jahre tatsächlich so in meinen... Also während ich noch vor ein paar Jahren mit Reddit gar nichts anfangen konnte, hat sich das die letzten... über die letzten 3-4 Jahre oder so dann doch in meinen Alltag eingeschlichen. Aber hauptsächlich durch die Third-Party-App Apollo, die ich auf dem iPhone benutzt habe. Die auch ein relativ großer Protagonist dieser Geschichte ist. Weil Reddit macht jetzt einen auf Twitter und schmeißt mehr oder weniger Third-Party-Clients raus, indem sie die API kostenpflichtig machen und davon kann man erstmal halten, was man will, aber der Preis des API-Zugriffs ist so absurd hoch, dass das eigentlich gleichzusetzen ist mit die Third-Party-Entwickler oder Entwickler von Third-Party-Apps werden rausgeschmissen. Weil die Menge an irgendwie, also der Christian Selig heißt der ja, ist ja glaube ich Kanadier, der Apollo macht. Er hat irgendwie ausgerechnet, er müsste bei seinem aktuellen Userbase irgendwie pro Jahr 20 Millionen Dollar an Reddit überweisen. Nur für die API-Zugriffe.
Pro Monat oder so, ne?
Oder war das sogar pro Jahr? Monat? Ich weiß es nicht, aber so oder so, egal ob pro Monat oder pro Jahr, ist das eine Summe, die von so einem Indie-Developer, so ein Ein-Mann-Unternehmen, der so eine App schraubt, völlig absurde Forderung ist. Ich meine, wenn der Typ 20 Millionen im Jahr, allein nur im Jahr mit seiner App machen würde, ich glaube, da wäre er sehr glücklich.
ja, klar.
Ja. Und die Folge davon war halt dann so ein massiver Backlash, vor allen Dingen aus den größeren Communities bei Reddit, die dann dagegen protestiert haben, indem sie die Subreddits erstmal deaktiviert haben für einen gewissen Zeitraum. Manche sind jetzt auch tatsächlich komplett dark gegangen. Manche haben irgendwie abgestimmt und zeigen jetzt nur noch Bilder von sexy John Oliver Bildern. Und andere migrieren ins Fediverse. Oder sagen das. Ich habe das nicht so richtig mitverfolgt, aber es gibt ja diverse URLs, die so Listen vorhalten von Subreddits, die angeblich wegmigriert sind. Und finde ich irgendwie ganz interessant, dass man das Ganze ins Fediverse migrieren könnte oder kann oder vielleicht auch tut, weil das hat sich ja jetzt auch bei Twitter so als keinen schlechten Weg zumindest herausgestellt. Ich meine, die Software dafür, allen voran kenne ich jetzt Lemmy und Cabin. Ist, glaube ich, noch sehr beta-haft. Also ist alles unter Version 1.0 unterwegs. Ich habe das auch noch nicht richtig ausprobiert und das ist alles sehr in den Kinderschuhen, glaube ich, im Vergleich zu Mastodon. Mhm. Aber, mein Gott, warum nicht? Also.
Ja, Cabin ist, glaube ich, schon 1-2 Jahre alt, aber.
Ja, Lemmy ist auch schon nicht so, ist auch schon älter. Also, ich habe damals, als ich, glaube ich, meinen.
Aber da war nicht so viel los wie bei Mastodon, so entwicklungstechnisch.
Ja. Ja, es hat sich mal wieder gezeigt, so seine Community bei irgendeinem Unternehmen zu parken. Ist eigentlich keine gute Idee.
Es tritt halt immer dieser Enshittification-Prozess ein, ne?
Enshittification-Prozess. Explain.
Wer hat diesen Begriff? Der kommt doch vom Cory Doctorow.
Okay.
Dass die... Dass so Plattformen letzten Endes halt immer schlechter werden.
Ah, Okay.
Weil das die einzige, weil die Wege für sie quasi Wert aus dieser Plattform rauszuholen, halt immer mehr dazu führen, dass sie schlechter nutzbar werden. Siehe Facebook, siehe Amazon in letzter Zeit oder so. Also Amazon-Suchergebnisse sind so ein typisches Beispiel, weil Amazon halt mehr Geld damit verdient, die Suchergebnisplätze zu verkaufen, als die eigentlichen Produkte zu verkaufen. Und plötzlich suchst du was auf Amazon und dann hast du irgendwie nur noch sogenannte Promoted-Ergebnisse.
Und der Rest ist auch nur Schrott.
Ja, weil es ist einfach kaputt.
Ja. Ja, ich meine, das ist halt wie grundsätzlich mit Infrastruktur, ne? Also wenn Infrastruktur halt privat betrieben wird, dann wird sie halt daraufhin betrieben, Gewinn zu erzeugen. Und gerade jetzt bei solchen Services wie Twitter und Facebook und Reddit und so weiter, wenn die halt eine Weile kostenlos waren oder auf nicht gewinnorientiert betrieben wurden, so also known as VC hat da Geld reingeschmissen und da wurde erstmal vor sich hin entwickelt und Hauptsache viele Nutzer und dann muss aber dann am Ende plötzlich Geld verdient werden, dann ist halt der logische Schritt, das irgendwie den Dienst so zu beschneiden oder dass man dafür Geld bezahlen muss oder halt dem Nutzer halt so massiv Werbung unterzujubeln, dass halt irgendwie da am Ende Geld rausfällt und beides ist halt eine Verschlechterung. Wenn man das mal so unter dieser Infrastruktur, unter diesem Infrastrukturgesichtspunkt sieht, ist auch eigentlich klar, dass man sowas eigentlich nicht in Händen von Firmen haben will. Also vor allen Dingen nicht in Händen von einzelnen Firmen, also so ein Konglomerat, also eine Plattform sollte nicht einer Firma gehören, darauf will ich hinaus.
Ja,
deswegen ist dieser Fediverse-Aspekt ja irgendwie ganz nett. Ich meine, es könnte ja eine Firma geben, die ein Produkt anbietet, was im Fediverse sowas anbietet. Und wenn man aber mit dieser Firma nicht mehr zufrieden ist, dann hostet man sich halt seinen eigenen Shit oder geht zu einer anderen Firma oder geht zu einem öffentlich-rechtlichen Provider oder was auch immer. Aber es gibt Unternehmen, bauen irgendwelche Plattformen, ködern die Leute dahin zu gehen und dann wird irgendwie am Ende gemolken und das ist halt so ein Circle of Shit.
Sind K-Bin und Lemmy eigentlich untereinander kompatibel?
Da würde ich jetzt mal von ausgehen, weil die ja föderieren. Also.
Okay.
Ich glaube schon. Ich meine, diverse.
Ich verstehe es Fediverse teilweise aber noch nicht.
Das ist ein bisschen absurd teilweise, aber ja, ich meine, so Sachen wie Pixelfed und Mastodon föderieren ja auch. Also du kannst ja meine Pixelfed-Posts auf Mastodon sehen.
Ist teilweise extrem undurchschaubar, wie der Kram eigentlich funktioniert. Und
also
ich verstehe, dass da Leute Scheu haben vor, weil Twitter oder so bist einfach hingegangen, hast dich angemeldet, konntest dann halt irgendwie Dinge tun. Und da ist es häufig so, was passiert hier, was ist sonst was?
Ja. Ja, das Onboarding auf so föderierten Services ist halt irgendwie.
Nicht, dass sich Menschen da nicht reinwursteln könnten und sonst was. So, es gibt durchaus die Ressourcen im Internet, aber die Hürden sind halt deutlich höher.
Ja.
Reddit ist ja immer noch ein Startup, ne? Die haben erst von einem halben Jahr oder so wieder eine Finanzierungsrunde gehabt.
Okay, gibt's die nicht auch seit 2004?
Ja, es war die 8. Finanzierungsrunde.
Ah.
Und sieht danach aus, dass die Investoren langsam Gewinn sehen wollen.
Ja.
Aber Reddit immer noch nicht so wirklich weiß, womit.
Vor allem frage ich mich, wofür haben die eigentlich die letzten 20 Jahre Geld ausgegeben, weil
das kommt dann, die ist der große durch. Es war halt diese Zeit der niedrigen Zinsen, ne? Geld war halt so scheißegal, ne?
Also, wenn man sich diese Webseite mal anguckt, das ist ein Service, der dürfte eigentlich gar nicht existieren, so beschissen ist die Seite.
Naja, ich habe das vor allem nie so richtig verstanden. Also, klar, war da ab und zu mal, insbesondere bei bestimmten Themen oder so, weil das eine unglaubliche, ja, wie sagt man, Truhe des Wissens. Gibt das Sinn?
Ja,
sagt man so das auf Deutsch?
User-Content ist, also wenn du irgendwie ein Problem hast, und danach googles, ist bei mir mittlerweile 2 von 3 Treffern sind mittlerweile Reddits.
Es ist ja auch so eine Google-Kompetenz, bei jeder Suchanfrage, die man hat, Reddit mit einzugeben.
Ja, brauchst du ja mittlerweile fast nicht mehr, weil die Antwort steht meistens ja nur auf Reddit, weil alles andere ist ja nur Content-Farming und Shit, der im Internet steht, so hier.
Ja, genau.
Wie kriegen sie ihre Erdbeerhaut los? Ja, was? Hier die besten Wege mit Produkt XY.
Wir haben aber wohl, soweit ich das gesehen habe, immer noch mit Werbung halt immer noch nicht genug verdient, um den Laden vernünftig am Laufen zu halten. Hm. Und müssen halt Kosten sparen und irgendwo Geld einnehmen und so. Und Geld ist halt knapper geworden auch.
Ja.
Im letzten halben Jahr, ja.
Ich muss ja sagen, ich habe Reddit ja erst verstanden und angefangen ernsthaft zu benutzen mit dieser Third-Party-App. Also ich nutze die auch tatsächlich oder habe das, da jetzt Apollo gesunsettet wurde, also der hat ja gesagt, er macht die App zu, weil no chance, dass er da irgendwelches Geld in der Höhe an Reddit überweisen kann. Und
war die nicht sogar kostenlos?
Die App selber?
Ja.
Die hatte ein kostenloses Modell, glaube ich. Du konntest dann Features per Abo freischalten,
genau,
glaube ich.
Ja, du konntest ja Pro werden oder sowas.
Ja, genau. Das war auch eine super App. Habe ich auch gerne für Geld ausgegeben.
Ja, ich habe die auch gerne benutzt. Ja.
Also, das war auch so mit einer meiner Einschlafbeschäftigungen, nochmal irgendwie Reddit durchzuscrollen. Das
ja, nee.
Dafür war so viel Content zu chaotisch.
Ja, gut, da hast du dann halt so deine bestimmten Subreddits so, die.
Ja, klar. Ach, selbst das war so, ach, dazu gibt's ein Subreddit?
Ja.
Eine Stunde später, ich mach das jetzt mal zu.
Ja, und
weißt du, das habe ich ja nie weiter eingetaucht, weil das ist ja, das hört ja nie auf.
Ja, und jetzt, wo ich quasi Apollo nicht mehr habe, nutze ich das nicht mehr, weil diese Webseite ist ja einfach ein Scherz. Also, das ist ja völlig nutzlos. Ja, so über Google-Suche, wenn du irgendein Thema brauchst oder ein Problem hast, dann findest du da meistens irgendwie eine Antwort, aber so entspannt das mal durchscrollen und gucken, was Neues passiert ist, geht überhaupt nicht.
Hm. Ja, vor allen Dingen, jetzt war ja interessant mit dem, als dieses Reddit Going Dark Protestwelle war.
Hm.
Als die sich abgesprochen haben, die vor allen Dingen die großen Subreddits abgesprochen haben, an einem Tag offline zu gehen, war ja Google teilweise, also sinnlos, ne?
Okay.
Ich habe danach Sachen gegoogelt, erstes Ergebnis Reddit, klickst drauf, this community is private.
Okay.
Laut dem Titel steht da, gibt's das im Cache? Das war echt...
Ja, ich hatte da auch so ein paar Special Interest Subreddits, die würde ich jetzt auch nur, also gab es auch diverse so Filmfotografie Subreddits, die sich da irgendwie jeden Tag Bilder gepostet haben und darüber unterhalten haben.
Ja, R Photography ist immer noch offline.
Ja. Ich war auch in einem Mad Men Subreddit, wo sie irgendwie die ganze Zeit über irgendwelche Figurenkonstellationen gesprochen haben. Das ist super interessant. Das ist einfach so Leute, die für ein Thema brennen und sich darüber unterhalten wollen. Das ist einfach das Beste, was es gibt.
Das Usenet Subreddit sehr empfehlen. Das war sehr schön.
Ja, ich glaube, ich auch.
Sehr wissensreich.
Ja. Also ich bin jetzt da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite will ich Reddit nicht mehr benutzen, weil es kacke ist ohne richtige App. Auf der anderen Seite will ich es aber auch nicht benutzen, weil es halt ein Kackunternehmen. Ich will eigentlich gar nicht, dass es diese Plattform so weitergibt. Aber
ja, vor allen Dingen, der Chef von Reddit hat ja auch schon so Sachen jetzt rausgeblasen, Alter, dass das Elon Musk ja so bewundert und so. Und oh nee.
Ja, da kannst du halt auch schon dir denken, wann das endet oder wie das endet. Kannst du ja wahrscheinlich demnächst irgendwie so einen blauen Haken kaufen oder so.
Blauer Haken auf Reddit.
Ja.
Kannst du ja wahrscheinlich Karma kaufen dann.
Ja, weil es gab ja schon Pro-Accounts von Reddit. Also es gab ja auch schon die Möglichkeit, dass du Reddit Geld geben konntest. Wenn sie da zum Beispiel einfach dann das an die Third-Party-Clients gehangen hätten, dass du quasi nur als Pro-User so einen Third-Party-Client benutzen kannst. Problem wäre gelöst, aber nein. Und ja, die andere Seite, also ich will das eigentlich nicht mehr benutzen. Auf der anderen Seite, was ist die Alternative? Also ich hab da jetzt irgendwie letztens mal so diese Listen durchgeklickt, da ist schon noch irgendwie was dabei, aber so richtig ist das jetzt auch, also die große Migration, auf die ich ja gehofft habe, sehe ich ja jetzt irgendwie nicht.
Nee, die ist nicht, es ist schwierig, also keine Ahnung, laut der RedditMigration.com sind so ein paar, sind halt so irgendwie auf Lemmy, Kaven oder sonst was gewechselt.
Ja, und dann geht auch das nächste Ding wieder los. Was nimmt man dann? Klickt man sich irgendwo einen Account auf irgendeiner Instanz? Da gibt es ja auch keine Apps für, wahrscheinlich. Das ist so, und das Ganze ist natürlich dadurch noch verkompliziert, dass es nicht irgendwie eine Community ist, sondern es sind ja eigentlich Millionen von Sub-Communities,
und auf einer Plattform war schon immer eine super Idee.
Das ist
immer einen auch zentralen Punkt, den man gut ausschalten kann.
Ja. Da wird es dann halt auch nie so eine große Migration geben, weil die Communities ja eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Also ist ja nicht so wie auf Twitter, wo irgendwie dann plötzlich so ein Trend durch Twitter fegt. Das kriegst du ja auf Reddit alles gar nicht mit, wenn du dann nicht irgendwie die popular Sachen dir anguckst. Wenn du dann nur in deinem Subreddit unterwegs bist. Ich schnitt so einfach.
Ich vermute, die Communities werden sich einfach mehr zersplittern.
Wahrscheinlich.
Wird halt schwieriger.
Ja. Ist ein bisschen schade und alles ein bisschen doof. Aber naja. Capitalism, yay!
Hat uns schon immer das Beste gebracht.
Ja, Kapitalismus. Ich habe mir eine Kamera gekauft.
Nice. Kamerakonsum. Kritik.
Ich habe dem Kapitalismus gefrönt und eine Fuji-Film-Digitalkamera gekauft.
Hulala.
Du hast mich
erfolgreich influenced.
Influenced, ja. Und,
hallo Fuji, ich hätte jetzt gern mein Geld.
Hä? Ach so. Ja.
Hast du mal nachgefragt?
Ja, es ist eine ganz interessante Experience. Also ich wollte seit vielen Jahren mal wieder Fotos machen und sonst was. Ich habe das irgendwie so eine Hobbybeschäftigung oder sonst was, die ich vor etlichen Jahren so komplett aus den Augen verloren habe und immer so im Hinterkopf behalten habe, so irgendwann kaufe ich mir mal eine Kamera und dann beschäftige ich mich mal wirklich mit dem Thema. Mhm. Dann hast du Fuji erzählt und dann habe ich mich mit denen beschäftigt und mit anderen und sonst was und so und was, aber irgendwie fand ich die dann doch irgendwie sehr cool, weil die irgendwie mich visuell und von der Technik angesprochen haben. Weil ich finde diesen Retro-Look von denen irgendwie, sag mal, charmant. Sieht nicht so aus, so wie so die das ganze, also von Fuji gibt es ja mehr oder minder zwei Digitalkameraserien momentan. Das ist diese X-Serie und die GFX oder so heißt sie, glaube ich. Die X-Serie ist so, die wird so als Mittelpreissegment bezeichnet. weil das teilweise über, also gibt da auch Modelle für über 2000 Euro.
Ja, die X-Serie ist halt so die Standardserie, die hat halt die APS-C-Sensoren und
genau. Ja.
Die und GFX die, ist halt die, Mittelformat.
Ja, die gelten so als Profibereich, was weiß ich nicht was.
Ja.
Oder Semi-Profi, so.
Nee, also gerade die Mittelformatreihe ist halt so, wenn du es wirklich, wirklich, wirklich wissen willst. Aber selbst das, also, gibt auch.
Selbst das ist ja, ich weiß, gibt genug Leute, also Fotografen, die so sagen, ja, pff.
Ist halt auch alles Gewicht, was du dann rumschleppen musst, ne?
Ja.
Also, größere Sensoren.
Gibt Anwendungsfälle dafür, aber es ist.
Die werden immer kleiner, glaube ich.
Ja, die Sensoren sind schon extrem gut. Und das ist auch so ein bisschen, was ich so viel gehört hatte, so, was mich auch zu Fuji bewegt hat, dass sie letzten Endes so alle Reviews über Fuji-Kameras gesagt haben, so, die sind schon erschreckend gut für das Geld. also wirklich, es war immer so das Resümee, egal welche Kamera ich betrachtet habe von denen, war immer so das Resümee, es ist echt faszinierend, wie viel Technik die da reinpacken und wie gut diese Kameras funktionieren für das, was sie kosten und so. Also es ist so quasi so unterm Strich, also vor 10 Jahren hätte so eine Kamera alles Dreifache gekostet oder so. Mhm. Von der Build-Quality und Qualität, was die abliefern. Fand ich sehr faszinierend, weil so viele Fotografen und sonst was auf YouTube oder sowas gesagt haben, so, wir sind da gerade auf einem technischen Standpunkt. Also wenn man in den letzten Jahren keine Kamera gekauft hat oder so, es wäre momentan eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, weil die haben in den letzten Jahren sehr große Fortschritte gemacht und es ist halt fraglich, ob sie da jetzt nochmal draufsetzen können in den nächsten Jahren oder ob das jetzt quasi jetzt mal sich eine Weile so settelt, bevor es halt wieder weitergeht. Dann gibt es noch so ein interessantes Phänomen übrigens, so momentan eine Fuji-Kamera zu kaufen, ist gar nicht so einfach. also wenn man nicht jetzt gerade irgendwie so 2000 Euro Modell kaufen will, so wie die X-T4 oder 5 oder was da gerade aktuell ist. 5. Ist glaube ich, das Ding kostet glaube ich 1800 Euro oder so ohne Objektiv. Mhm. Die so zwischen, ich sag mal, die Kameras, die so zwischen nur der Korpus so 750 und 1200 Euro kosten, sind extrem schwierig zu kriegen. Mhm. Und es gibt das halbe Internet.
Ich berichtete, diese Kamera war ausverkauft, als ich sie gekauft habe.
Ich habe mich für eine XT30 entschieden.
XT30 2 aber, ne?
Ja, die XT30-1 gibt es schon lange nicht mehr.
Ich wusste nur, dass es da einen Mark 1 und Mark 2 gibt.
Ja, es gibt eine 2, die vor 2 Jahren, glaube ich, veröffentlicht wurde.
Laut Wikipedia, ja.
Ja. Genau, es gibt Rumors, dass die dieses Jahr noch abgelöst werden sollte, was dann aber irgendwie überraschenderweise für alle überraschenderweise nicht passiert ist. Mhm. Wie ich gerade ansetzen wollte, das halbe Internet ist voll mit Rumors zu, was eigentlich gerade bei Fuji abgeht. Die plausibelsten Erklärungen gehen in die Richtung, die haben halt massiv Lieferkettenprobleme und wollten vielleicht dieses Jahr neue Kameras vorstellen und haben irgendwie so letztes Jahr anscheinend auch schon aufgehört, bestimmte Modellreihen zu produzieren. Aber irgendwie kommen sie nicht hinterher mit den neuen Modellreihen und deshalb ist es irgendwie alles so stehen geblieben und so in so einem Limbo gerade. Bisschen peinlich für die, aber auch nicht so das Riesenthema, weil das Kamerabusiness ist für die nur so ein Nebending. Wie ich dann auch gelernt habe. Aber dazu gleich. Also auf jeden Fall habe ich mich für diese Kamera entschieden. Ich habe sie in Österreich bestellt. Weil okay. In Deutschland war sie nur zu völlig absurden Preisen zu kriegen. Mhm. Hat aber dank EU alles wunderbar funktioniert, so ein kleiner sympathischer Fotoladen in Wien.
Okay.
Ja. Überall super Bewertungen und keine Ahnung was und alles ohne Probleme. Und für mich als Mensch, der vorher nur so eine Canon, 20 Jahre alte Canon-Kamera besessen hat, ganz neue Erfahrungen. Es gibt sowas wie Firmware-Updates für Objektive.
Ja, welches Objektiv hast du denn dazu?
Das gibt es in zwei Kit-Objektiven, 18 bis 55 mm Zoom-Objektiv und einem XF, also XF 18 bis 55 und einem XC 15 bis 45 mm. Das mit dem XF 18 bis 55 kostet 300, 400 € mehr als das andere, deshalb habe ich das andere genommen, weil das war mir dann zum Einstieg doch ein bisschen zu teuer, auch wenn irgendwie halb YouTube voll mit Lobeshymnen auf das teurere Ding ist.
Das soll ziemlich gut sein, ja.
So im Sinne von, das ist das geilste Objektiv, was sie jemals gebaut haben, quasi so, zoom-technisch und krass, dass sie das da beilegen, aber ich fand das irgendwie ein bisschen viel Geld für so ein Zoom-Objektiv und ich Zoom-Objektive so ohnehin nicht, sondern ich mag. Und das andere, hieß es nämlich, hat auch eine hervorragende Bildqualität, ist nur ein Ticken dunkler und fühlt sich ein bisschen billiger an. Also produziert ein bisschen Ticken dunklere Bilder und so, weil halt weniger Öffnung. Und fühlt sich ein bisschen, ja, minderwertig klingt so hart, aber es ist halt komplett aus Plastik. Produziert aber echt gestochen scharfe Bilder, also wenn man richtig fokussiert. Was bei meiner Katze erschreckend schwer ist.
Ja gut, da hättest du noch eine neueren Body holen müssen mit, weil ich glaube, die XT5 hat ja auch mittlerweile Autofokus für Tiere. So
Ja, ich weiß, aber das,
Tracking-Autofokus.
ja, das ist richtig, das stimmt. Das hat die XT30 II nicht, das stimmt. Aber das war mir zu teuer.
Ich sag mal, wenn du nicht gerade Sportfotograf bist, ist das auch so, who cares?
Ich
Also.
fotografiere jeden zweiten Tag Hunderennen.
Also, ja, der Autofokus in diesen, ich sag mal, Last-Gen-Modellen, also alles, was halt nicht in diesen neuen Prozessor hat, diesen, weiß gar nicht, wie der heißt. Also die Kamera, genau, der X-Prozessor 4 ist ja da drin in der XT30 II. Das ist ja, also im Grunde hast du ja, was die Innereien angeht, die gleiche Kamera wie ich mit der XE4. Also auch den Vierer-Sensor und den Vierer-Prozessor.
Anderen Body drumherum und ein bisschen andere Funktionen, aber.
Genau, und der neuere Prozessor, der kann halt noch so, der schließt so ein bisschen zu den anderen Herstellern auf. So, also gerade Canon und Sony hatten ja mit den Autofokus-Systemen in den letzten Jahren extreme Fortschritte gemacht. Aber das sind halt auch Sachen so, jo, ich weiß auch nicht, ob ich Augentracking von Leuten brauche auf einem Stand, dass sie die quasi.
Der macht ja auch Augentracking.
Ja, das kann die auch, aber der neuere
Aber nur
ist
bei
halt,
Menschen.
die neueren Modelle haben halt so Eye-Tracking, wo du denkst,
Was
so
ich auch
völlig absurd einfach auf dem
so
Level.
krass finde an diesem Vollautomatos-Modus, wo dann so, ja, ich habe erkannt, du fotografierst gerade eine Person. Ja, und das ist ein Wald. Woher weiß ich? Okay.
Tja.
Wahrscheinlich gar nicht so komplizierte Technik, aber es fühlt sich ein bisschen wie Magie an. Und im Autofokus, der ist im Verhältnis dieser alten Canon-Kamera, jetzt bist du so im Science-Fiction-Film, also.
Das stimmt natürlich. Also ich habe ja noch so eine bisschen neuere Canon-Kamera hier noch rumliegen. Die sind dann auch schon deutlich besser geworden, aber auch das
Ja, ich
ist
will
noch
auch nicht auf
mal.
Canon irgendwas kommen lassen. Ich meine nur im Verhältnis zu diesem sehr viel älteren Modell.
Ja, nur worauf ich hinaus wollte, ist, selbst wenn du eine neuere Canon-Kamera hast, da macht es auch eine Menge an den Objektiven aus, wie gut der Autofokus ist, weil ich habe auch noch so ein altes, also mittlerweile fast 10, 15 Jahre altes Telezoom für meine Canon und der Autofokusmotor ist so. Und selbst mit dem einigermaßen okayen Autofokus, den ich da drin habe in der Canon, ist es so. Dauert gefühlt erstmal eine Viertelstunde, bis er den Punkt gefunden hat, dann zoomt er dahin. Das ist so, also auch die Objektive machen halt viel aus. Also,
Apropos Objektiv, das ist, warum das Ding auch übrigens ein Update bekommen hat, ist auch der Autofokus. Ja.
Der dann nochmal ein bisschen besser funktioniert soll.
Okay. Und das war dann aber über die Kamera installiert.
Ja, du machst das auf die SD-Karte und dann startest du irgendwie die Kamera mit so einem Shortcut und dann fragt er dich, willst du die Kamera oder das Objektiv updaten?
Okay.
Dann habe ich beides mal auf den neuesten Stand gebracht.
Ja, das habe ich letztens auch das erste Mal gemacht, ein Update für die Kamera installiert. Also bei der Fuji. Bei der Canon hatte ich das auch irgendwann schon mal gemacht, aber die haben jetzt auch so eine neue App, die Fuji X-App, rausgebracht. Seitdem funktioniert das auch mit dem Bilder von der Kamera aufs Handy überspielen einigermaßen konsistent. So, wenn man mal schnell ein Bild von der Kamera aufs Handy überspielen will, haben sie da jetzt letztens eine neue App für rausgebracht und das geht jetzt tatsächlich ganz gut mit der App, die sie davor hatten. Das war so...
Für Fuji?
Ja.
Nee. Achso. Ja. Die hat mich auch gefragt, ob ich connecten will. Das habe ich noch nicht gemacht.
Du hattest jetzt gesagt, du bist gar nicht so ein Freund von Zoom-Objektiven, aber hast du jetzt eine mit Zoom-Objektiv gekauft?
Ja, ich dachte, ich fand das ganz faszinierend, weil das so weit runter geht auf 15 mm.
Ah, okay. 15, oh Gott, okay.
Ja, es ist wirklich breit.
Was hast du hier? XC15 bis was?
45.
Okay, 15 mm, Junge.
Das fand ich irgendwie faszinierend, weil ich noch nie ein Objektiv hatte mit so einer geringen Brennweite. Was ja zu einem außergewöhnlich breiten Bildausschnitt führt. Und das fand ich irgendwie spannend. Aber ich habe mir trotzdem noch ein Festbrennweitenobjektiv dazu gekauft.
Ja.
Mit 35 mm, also äquivalent zu Pi mal Daumen 50 bei Vollformat. Das ist auch sehr cool.
Dann das XF35 2.0 oder welches ist das?
Ja, yeah, das ist 2.0.
Ja.
Das andere ist... Soll ja auch langsamer sein, das noch lichtstärkerer.
Das kann natürlich sein, wenn das... Also, kommt halt davon, wenn die rausgekommen sind. Ne? Also, wenn die lichtstärkeren älter sind...
Ja, es ist das lichtstärkere ist älter und soll etwas langsamer sein im Autofokus als das ein Zweier. Das Interessante ist, es gibt von dem Zweier auch nochmal, es gibt ein XC35 mit 2.0, das wo immer noch gerätselt wird, ob es exakt die gleiche Optik hat wie das mit dem andere, das XF, wobei das XC und das XF sich dadurch unterscheiden, dass das eine aus Plastik ist drumherum, das andere aus Metall drumherum und das aus Metall hat einen Blendenring, das hat das Plastikding nicht.
Ja, das ist eigentlich das, was mich abschrecken würde, ist, dass kein Blendenring drin ist.
Ja.
Weil das ist einfach, dieser Blendenring ist einfach so gut, dass man da die Blende direkt umstellen kann. Das.
Ja. Ich habe mir das gebraucht noch gekauft. Das Festbrennweiten-Ding. Ja, es ist eine sehr coole Kamera. Also ich an Fuji-Kameras sind eine sehr faszinierende Experience im Verhältnis zu Canon, was mich bei Canon immer ein bisschen gestört hat. Die Bilder haben sehr so ein... Ja, wenn man die Canon-Kamera... Aus der kann man ganz tolle Bilder rauskriegen. Aber wenn man sie so im Vollautomatik-Modus betreibt, dann kommen Bilder raus, die nach Canon-Kamera aussehen. Und es ist so ein ganz spezifisch neutraler irgendwie Canon-Look, dem ich nie so richtig warm geworden bin. Sind zwar irgendwie gut, so würde ich sagen, von was das Ding so an Bildqualität erzeugt und sonst was und irgendwie, aber ich weiß nicht, irgendwie hat mir da so der Charakter gefehlt. Das Charakter ist genau das Stichwort, was die Fuji-Kameras halt sehr gut an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Arten tun. Also einerseits dieses Kameragehäuse, was irgendwie so eine lustige Mischung aus traditionell, konventionell und irgendwie einer Digitalkamera ist. Ja, Die sehen halt aus wie so alte. Ich habe jetzt die, meine ist komplett schwarz, weil die silberschwarz habe ich, die gab es nicht in Europa. Aber ist trotzdem, sieht sehr schick aus, ist halt aus Metall und hatte auch diese klassischen Drehrädchen, bloß dass du damit halt in Funktion der Kamera steuern kannst und
ja.
Auch sich sehr, sehr gut anfühlen, so bei der Benutzung, im Gegensatz zum Beispiel zu den Canon-Drehrädchen von meiner EOS 400D, die sich immer so ein bisschen billig anfühlten.
Ja, das hat mich, also jetzt, wenn man es einmal hat, diese ganzen, dass so die wichtigsten Sachen an der Kamera direkt per Drehrad irgendwie einstellbar sind.
Ja, und vor allen Dingen auch die Drehrädchen, also kannst du ja quasi alles umbelegen, wenn du willst. Ja. Also zumindest bei meiner. Das ist ein Menü, das hat Menüebenen, ich habe da immer noch nicht durchgeblickt.
Ja, da gibt es extra Videos so. Wie schafft man es, irgendwie einen Button hier zum Fokussieren zu
benutzen? Ja, es ist so.
Wobei das bei den moderneren Canons und so, glaube ich, auch geht, dass du die Buttons umstellen kannst.
Ja, klar. Ja. Ich kann halt immer nur vergleichen mit dieser alten 400D. Das ist sehr faszinierend. Und was eben das faszinierendste Feature ist bei diesen Fuji-Kameras, sind, glaube ich, diese Filmemulationen. Also dieses, dass sie wenn man JPEG-Foto, wenn man die Fotos als JPEG speichern lässt auf der Kamera, dann man eine Filmemulation wählen kann, die eben das Bildrendering anpasst an ja so Vorgaben wie Farbfilme, Schwarz-Weiß-Filme eben typischerweise ausgesehen haben. Und das ist sehr faszinierend, wie sie es machen, insbesondere was sie so da treiben, auch mit Körnung, also dass sie quasi das Bildrauschen bei hohen ISO-Zahlen übersetzen, Körnung und sowas, das ist, finde ich, sehr faszinierend. Mhm. Es gibt dem einen total spannenden Look in Bildern. Und das fand ich so faszinierend, dass ich eine Kamera gekauft habe.
Ja. Das ist nämlich auch so ein Ding, das von der Canon-Kamera, von der ich jetzt gekommen bin, ich habe da mit der Fuji einfach auch überhaupt kein Problem, mit super hohen ISO-Zahlen irgendwie zu arbeiten, weil dann rauscht halt mal ein bisschen, aber es sieht immer noch irgendwie benutzbar und gut aus. Also wo ich dann beim Canon-Rauschen mal gedacht habe, so Gott, bis ich das wieder rausgearbeitet habe in der Nachbearbeitung. Aber das ist schon echt nett, ja.
So über 200, ISO 200.
Ich weiß nicht. Ja, ich erinnere mich, dass ich teilweise dachte, so alles so über ISO 800 ist eigentlich nicht so richtig zu benutzen, wenn es irgendwie...
Bei meiner Canon kannst du, sieht aus wie Matsch, sieht fürchterlich aus.
Ja, ist natürlich auch noch die Frage, wie hell es dann gerade ist und was für eine Situation, aber Lowlight-Fotografie, also und das ist jetzt tatsächlich so, ich habe noch so ein 50er F2, das ist so eigentlich ja nicht sonderlich lichtstark. Das ist eigentlich so ein normal lichtstarkes Objektiv. So. Hm. Aber so in der Zimmer, so normaler Raumbeleuchtung kannst du da mit Auto-ISO ohne Probleme fotografieren, kriegst da extrem gute Ergebnisse raus. Also das ist schon echt beeindruckend.
Ja, das ist überhaupt, das fand ich so interessant an diesen Fuji-Kameras auch, dass dieser Auto, also dass sie eben einem ermöglichen, mit dem Auto-Modus, also wirklich alles in Automatik zu stellen, schon wirklich faszinierende Fotos bei rauskommen, die auch einen sehr unterschiedlichen Charakter annehmen können, was man bei Canon nicht so, bei der alten Canon-Kamera, die ich aber nicht so hinkriegt.
Ich glaube, ich habe noch nie komplett Auto mit der Kamera geschossen.
Nicht?
Ich glaube nicht, ne.
Das kann ja wirklich gut.
Ich habe halt immer, weiß nicht, stelle meistens meine Blende und meine Belichtung separat ein und dann lasse ich den Auto-ISO den Rest machen.
Mhm. Ja, klar. Aber auch im Voll, es ist faszinierend, also.
Da war der Objektivdeckel locker.
Ja. Auf jeden Fall, was mich dann fasziniert hat, auch, wo kommt Fuji-Film eigentlich her mit diesen, was hat das mit diesen Filmsimulationen auf sich und sonst was?
Und interessantes Thema ist ja, dass Fujifilm war ja so quasi der Hauptwettbewerber von Kodak. Und Kodak ist ja eine des bekanntesten Unternehmen, die so komplett gefailt sind. Also die in den letzten 30 Jahren, weil sie Karren komplett an die Wand gefahren haben, war eins der wichtigsten Unternehmen, zumindest in der Fotobranche weltweit. Und inzwischen, weiß nicht, spielen die noch eine Rolle?
Also sie gibt es noch und sie produzieren jetzt auch wieder Film und verlangen auch saftige Preise dafür, sagen wir es mal so. Aber auf technologischer Ebene existieren die, glaube ich, nicht mehr.
Ja. Und dazu gibt es so interessante Videos, Why Fujifilm Survived and Kodak Didn't. Wo auch der Autor des Films das so rausarbeitet, was die Unterschiede zwischen diesen zwei Unternehmen sind. Dass beide kommen aus diesem Filmproduktionsbusiness. Aus Fujifilm aus Japan. Zu Zeitpunkt, als Kodak schon existierte, noch eine kleine Firma, 50er Jahre oder so, sind die dann so langsam in Japan entstanden, aufgestiegen, sozusagen, bis sie dann so in den 80er, 90ern, 70er, 80er, 90er wurden sie dann langsam so zum internationalen Player. Und Kodak war ja in den 50ern schon quasi die Nummer im Filmgeschäft und so. Was aber Fuji anders gemacht hat als Kodak, ist, dass sie schon ab den 80er Jahren angefangen haben, ihr Business zu diversifizieren und in ganz neue Branchen eingestiegen sind und teilweise auch sehr kreativ waren, was man da so machen konnte. Wie zum Beispiel, dass bei LCD-Bildschirmen brauchst du für die Produktion des Bildschirms bestimmte Folien, die die gleichen sind, die du unter anderem als Grundlagenfolie für Filmmaterial brauchst.
Ah, okay.
Und derartige Dinge hat sich Fuji in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren überlegt, weil sie eben spätestens in den 90ern gesehen haben, das geht weg von diesem, wir verkaufen einfach absurd viel von diesen Filmen. Oder sie sind eingestiegen in die Medizintechnik oder in ganz andere Bereiche. Ihr Unternehmen riesig ausdifferenziert, haben aber in ihrer Unternehmensstrategie immer gesagt, wir kommen aus diesem Filmgebiet, aus diesem Fotografiebereich und das ist ein Teil unserer Identität und den betreiben wir quasi zum Teil halt weiter. Aber es ist nicht mehr ihr Kerngeschäft, schon lange nicht mehr, sondern es ist etwas, was sie so als Liebhaberei
Okay.
quasi am Rande tun. Und also finde ich es interessant, können sie sich, glaube ich, auch erlauben, so ein oder konnten sich erlauben, so ein Business zu entwickeln, was so ein irgendwie charaktervoller ist oder so. Oder ich weiß nicht, die sind halt so bisschen kreativer oder so, ich weiß es nicht.
Ja,
Die haben
es.
sich halt nie auf diesen Wettbewerb eingelassen, so wir bauen jetzt halt einfach die geilste Kamera und davon halt sehr viele, so wie Nikon und Canon.
Die haben es halt nie auf diesen Spec War eingelassen. Also ich meine, das beste Beispiel oder der das beste, ja doch, das beste Beispiel dafür ist wahrscheinlich, dass Fuji keine Full-Frame-Kamera herstellt. Also das, was du bei Canon dann ab den höheren Preisregionen kriegst, dass du ja wirklich dann mit 35 mm Sensoren Kameras bekommst und bei allen anderen Herstellern ja auch. Das macht Fuji ja gar nicht. Die haben ja nur APS-C in der X-Serie. Und wenn du halt dann, wenn du es dann richtig wissen willst, dann gehen sie gleich auf Mittelformat. Aber so für alles Normalanwendung bis Profi setzen sie sich auf die kleineren Sensoren, aber holen da trotzdem irgendwie alles Mögliche raus. Und so gut, die sind so gut, dass ganz viele Leute sagen so, ja, pff, Full Frame davon, wenn du Full Frame hast, sehen deine Bilder auch nicht besser aus, so nach dem Motto. Also das ist schon echt was, das hat mich auch so ein bisschen fasziniert zu dem Zeitpunkt, wo ich über eine neue Kamera nachgedacht habe, weil so APS-C benutze ich im Grunde mein Leben lang schon, weil Full-Frame-Kamera, also digitale Full-Frame-Kamera war immer so preislich out of range sozusagen und Mittlerweile kriegst du ja von Canon, haben sie auch so Budget-Varianten, wo du schon auch für einen einigermaßen brauchbaren Preis eine Full-Frame-Kamera hast, aber die ist dann auch so Feature-abgespeckt, um halt diesen Preis zu erreichen. Dass du dann auch fragst so, ja, aber warum? Das ist dann irgendwie so dieser Weg von der anderen Seite, der ist irgendwie sehr interessant. Ist auch so ein bisschen mit Apple vergleichbar, also mittlerweile nicht mehr, aber so gerade noch so Anfang der 2000er, wo auch Apple sich so von diesen Spec Wars so ein bisschen verabschiedet hat und gesagt hat, so ja, Megahertz, Schmegahertz, unsere Computer sind trotzdem schöner und funktionieren besser.
Ja, ja.
Ist irgendwie so die Herangehensweise, ist ganz sympathisch.
Ja, ich glaube, das liegt bei Fuji auch viel daran, dass die halt diese Freiräume hatten, dadurch, dass sie halt ihr quasi die Gehälter der Belegschaft waren gesichert. Und na, jetzt können wir mal gucken, haben wir noch ein bisschen Zeit, freitags nachmittags bauen wir noch Kameras. So. Ich weiß jetzt nicht, wie das Verhältnis tatsächlich ist, es wird vielleicht noch erheblicher für sie sein, aber so ungefähr wird es in diesem Vergleichsvideo zwischen Fuji und Kodak dargestellt, wohin Kodak zum Beispiel die Entscheidung getroffen hat, so, naja, die haben erstmal so ein bisschen experimentiert, naja, wir bauen mal so eine Digitalkamera, waren unter anderem auch die ersten, die Digitalkameras gebaut haben, aber irgendwie, Digitalkameras bauen und verkaufen ist ein komplett anderes Geschäft als Filme verkaufen und entwickeln lassen. Ja. Und ist auch einfach nicht die gleichen Gewinnmargen drin, also bei weitem nicht. Ist nicht so viel mitzuholen.
Ja, wenn der Kunde erstmal eine Kamera hat, kauft er halt keine Filme mehr dazu. Das ist dann so einmal, ja. Wenn du nicht gerade noch ins Speicherkartenbusiness einsteigst und selbst dann.
Ja, du kannst also so ein paar Objektive noch verkaufen oder sonst was, aber einfach dieses ist ein ganz anderes Geschäft.
Ja.
Und es ist auch ein Wunder, dass Canon und Nikon noch existieren quasi, weil das man angeblich mit Digitalkameras kann man halt echt nicht viel Geld verdienen, so anscheinend, aber.
Was irgendwie komisch ist, weil. Achso.
Ne? Es ist, sagen wir mal so, oder es hat sich sehr verändert, das Geschäft, dadurch, dass eben Smartphones Kameras haben und so weiter. Und es war alles sehr stark im Umbruch und solche Umbrüche sind schwierig auszuhalten für so bestehende Unternehmen.
Sind ja auch nicht die Ersten, die es nicht geschafft haben. Ne? Also ich sag mal, so Minolta und so gibt es ja auch schon nicht mehr.
Ja. Kodak hatte Ende der 90er oder so, haben die eine Kehrtwende gemacht, also so, ja, das mit digital, das ist ja alles ganz schön, aber die Filme, wir glauben einfach an den Film. Und hat dann voll auf Filmmaterial gesetzt und alle so,
seid ihr, was? Tja. Ja. War natürlich für den Massenmarkt die falsche Herangehensweise. Auf der anderen Seite jetzt so mit der Filmrenaissance, die jetzt auch wieder, die noch weiter voranschreitet, glaube ich. Also die ganzen Kodak-Werke sind, glaube ich, gerade wieder unter Volllast, die es noch gibt.
Ja, eben, die es noch gibt.
Ja.
Aber das ist ja ein Witz im Gegensatz zu dem, was es mal gab.
Ja, klar. Aber
und du weißt auch nicht, wie lange solche Trends anhalten und so.
Das stimmt.
Kann sein, dass das jetzt alle irgendwie ein paar Jahre cool finden und dann ist es so wie mit Schallplatten und es erreicht halt so ein, du erreichst halt so einen Nischenmarkt und der ist halt irgendwann gesättigt und der erfreut sich vielleicht auch weiterhin daran, aber das wächst nicht mehr. Also.
Nee, das ist auf keinen Fall. Wobei jetzt letztens irgendwie Peter McKinnon angefangen hat, für Filmfotografie zu machen, da ich so, oh Gott, schnell noch Film Peter kaufen. Ja, das ist so.
Name, sagt mir
das. Ja, das ist so ein overhyped Foto-YouTuber, der auch so ein bisschen, naja.
Ah, ja, von dem habe ich letztens ein Video gesehen. Das fand ich ein bisschen eigenartig.
Ja, der ist ganz kompetent, aber der hat auch irgendwie so nicht alle Latten am Zaun und der ist auch so. Ja, der rennt dann die eine Woche mit der top ausgestatteten Canon und mit nächste Woche mit der neuen Leica rum und macht damit irgendwie, schießt damit Videos oder Filme, Fotosessions für irgendeine Gürtelfirma, die ihm dann auch noch gehört oder sowas. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Aber ja. Der hat auf jeden Fall super große Followerschaft und der hat letztens auch irgendwie so, ja, ich mache jetzt wieder Filmfotografie. Und so, oh shit, schnell noch Filme kaufen, bevor die Peter McKinnon Follower mir die Filme wegkaufen. Okay. Also ein bisschen Wachstum ist noch drin, aber ja, ich glaube, da ist, das ist, ich glaube, der Vergleich mit Vinyl ist, glaube ich, nicht schlecht. Das ist so.
Es hat sicherlich seine Daseinsberechtigung. Ich vermute auch, es wird nicht weggehen, aber es wird halt so ein.
Ist nicht the next big thing, sagen wir es mal so.
Es ist so ein Nischenmarkt bleiben.
Es wird nicht die Digitalfotografie wieder verdrängen. Das iPhone 17 jetzt mit Filmeinzug. Digital, das war eine doofe Idee.
Darauf warten wir in Deutschland doch immer noch, dass endlich alle erkennen, dass das mit dem Digital eine doofe Idee war und dass man das jetzt auch wieder lassen kann.
Genau. Wir haben es immer gesagt, nichts mit digital, zurück in die Steinzeit, yay.
Zum Glück haben wir da nicht rein investiert, ne?
Gut, dass wir die Faxgeräte nie weggeworfen haben.
So ja. Ist das. Auf jeden Fall laufe ich jetzt mit so einer Kamera rum und hab viel Freude.
Schick.
Und sicherlich noch nicht alles verstanden und so und versuche momentan viel über Fotografie zu lernen.
Ich bin gespannt.
Ja, ich auch.
Hast du schon Pixelfett-Account geklickt, ja?
Nee. Ich konnte mich noch nicht mit mir selber auf den Nicknamen einigen.
Ja, das ist das Schwierigste. Tja. Dann machen wir weiter, oder?
Ja, das machen wir weiter mal. Könnte mehr Fotografie-Content in nächster Zeit kommen, wenn wir jetzt beide so in diesem Business rumschwirren.
Business? Verdienst du jetzt Geld damit? Das ist doch interessant.
Ja, bestimmt. Nein.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Gut. Möchtest du über das nächste Thema sprechen, oder? Na dann.
Ja, kurz.
Gibt's halt, ne?
Ich habe einen Film gesehen. John Wick Chapter 4. Zu Deutsch John Wick Kapitel 4.
Die Rache des... Nee, gibt's keinen nein. Untertitel. Komisch. Nein. Da haben sie es aber keine Mühe gegeben beim Übersetzen. Normalerweise wird auch immer noch so ein fescher Untertitel dazu gedichtet, der gar nicht im Original existiert.
Ja, der Film schließt an Überraschung John Wick 3.
Echt? Ich hab mich schon gefragt. Doch kein Prequel.
Aber es, naja. Schwierig.
Lass mich raten, es wird viel geschossen. Es wird viel geschossen, ja.
Unter anderem, ja. Ich weiß nicht, wie viele Menschen der in diesem Film tötet. 300, 400.
Da gibt es bestimmt so ein Counter-Video.
Every ja, Death in John Wick 4. Irgendwann dachte ich mir in diesem Film so, es muss das, also es hat da hätte schon was, da jetzt irgendwie so einen Counter zu machen oder so, weil es einfach irgendwann dachte so, ja, es ist langsam mal gut mit der Absurdität, also irgendwie ist es jetzt durch.
Ich dachte schon beim dritten Film, das ist jetzt durch, aber.
Der Film geht fast 3 Stunden.
Menge Kugeln, Menge Zeit.
Es soll einen Director's Cut geben, der soll noch länger sein. worum geht's? Es geht um. Ja. John Wick ist. Wenn man die anderen Filme nicht gesehen hat, das ist ein Auftragskiller gewesen mal und der hat jetzt irgendwie so einen Konflikt mit der Auftragskiller-Unterweltszene. Das ist so absurd, man kann das nicht erklären, tut mir leid.
Ja, das, also, nee, das kann man wirklich nicht erklären.
Ich weiß nicht, ob man diese Filme ganz nüchtern sehen sollte. Auf jeden Fall.
Keine Ahnung, habe ich noch nicht gemacht, muss ich mal ausprobieren.
Ich schon, deshalb meine ich, ja, Es ist alles irgendwie ein bisschen vertrackt. John Wickes steht auf jeden Fall quasi so als Alleiniger gegen die gesamte Welt der Unterwelt, der Unterweltkiller, wie auch immer, auf dem Planeten.
Hat die Killergilde verdingst.
Und er will halt, dass die anderen Killer ihn nicht mehr killen wollen.
Und er will auch kein Killer mehr sein. Das
Und er will kein Killer mehr sein. Und deshalb killt er sehr, sehr viel. Oder so.
Hat
Und
das
dann gibt es so
mit.
den Oberkiller. Mit dem soll es halt irgendwie dann geklärt werden, die Sache. Das ist der Marquis Vicente Gramont.
Oh, oh la la.
Der spricht die ganze Zeit mit so ein bisschen französischem Akzent.
Ah.
Und ist ein ziemlicher Idiot.
Um dem Amerikaner zu zeigen, dass das ein Franzose ist.
Franzose ist schuld, ja.
Wie immer.
Ja. Es tritt auch wieder Ian McShane auf als Winston. Also der Hotelier aus New York.
Der das Killerhotel betreibt.
Das Killer Hotel betreibt. Ich meine, es gibt eine Figur in diesem Film, die heißt Killer, wohlgemerkt, ne? Also
Killer Hotel California.
von Scott Adkins gespielt, Killer Harkin. Wer macht sowas? Egal. Viel Gelaber um diesen Film. Der John Wick versucht halt die Situation zu klären mit diesem Marquis. Und das führt zu gewissen Spannungen und Problemen im Rahmen derer John Wick irgendwie 4000 Menschen töten muss. Was weiß ich nicht was. Alle einzeln und alle mit seiner Pistole oder mit anderen Waffen, die er gerade zur Hand hat. Es ist ziemlich eigenartig.
Klingt wie der dritte Teil, ehrlich gesagt, aber ja.
Es sind schöne Bilder, also wenn nicht gerade jemand stirbt, aber ansonsten. Es gilt als, es ist sehr actionreich, also, so. Und ich muss sagen, die Kameraarbeit ist wirklich gut. Also das würde ich an dem Film wirklich loben. Die visuellen Eindrücke, die sind das Faszinierende an diesem Film. Die Handlung fand ich, habe ich gerade zusammengefasst. Ohne jetzt zu spoilern, weil ich weiß nicht, der Film hat nicht so viel Handlung, deshalb kann man nicht so viel darüber reden, ohne den zu spoilern. Auf jeden Fall, visuell ist er sehr eindrucksvoll. Und das fand ich irgendwie interessant an diesem Film. Deshalb habe ich ihn auch weiter gesehen dann, weil ich fand den visuell einfach sehr bestechend. Mal abgesehen von den Szenen, die jetzt einfach nur Gewaltausübungen waren oder so, das fand ich jetzt nicht so toll. Aber es ist durchaus beeindruckend, wie gut sich Keanu Reeves bewegen kann und
Für sein Alter.
ist da drin durchaus ein Vorbild. Und ansonsten ist es ein total interessantes Spiel mit Farben und Lichtern und so. Also, wir waren ja eben beim Thema Fotografie, da schließt sich das sehr gut an, weil das tatsächlich in dem Punkto ein interessanter Film ist.
Da bin ich auch mal gespannt, wie sich deine Sicht auf die kommenden Filme dann verändert, wenn er dann wieder mehr oder mit der Brille eines Fotografens darauf schaust.
Ja, ich muss da wieder das bisschen
Man wird
entwickeln.
versnobter.
Diesen visuellen.
Bah, das ist ja mit einer ganz widerlichen Brennweite geschossen.
Das hätte ich niemals so gemacht.
Ja.
Ja, wie schreiben Leute ein reines, übertriebenes Actionspektakel? Der Film ist aber durchaus spannend. Also ist wirklich erarbeitet, die Spannung wird nicht aufgelöst bis quasi so gefühlt 10 Minuten vor Schluss.
Das ist ein bisschen wie Harry Potter mit Pistolen, ne?
Sehr vielen Pistolen.
Ja, ich habe ja den vierten noch nicht gesehen. Ich habe aber die davor gesehen in irgendeiner Binge-Aktion irgendwie. Also ich habe da irgendwie, ja, diese Reihe hat mich irgendwie völlig kalt gelassen, aber sie war irgendwie überall hochgelobt. Und als ich dann gehört habe, dass der vierte dann rauskommt, da ich so, ja gut, dann guckst du dir halt mal an, wenn es vierte, gut, ich meine, viele Filme von einer Reihe heißt ja nicht unbedingt, dass es gut ist, siehe Fast and the Furious, aber ich sag mal, das hat mich dann doch überzeugt, da mal reinzugucken, und den ersten Film fand ich tatsächlich richtig gut, also auch von der Handlung her, also da habe ich doch irgendwie so,
ja,
der hatte doch alles irgendwie, was so einen guten Film ausmacht. Den zweiten fand ich schon irgendwie so, ja, weiß ich jetzt nicht. Und der dritte war so.
Der erste hatte vor allen Dingen noch so einen Ticken von
Realismus.
Ja, das auch, aber so einen Ticken von Komik auch teilweise so, mhm, wo man so ein bisschen drüber schmunzelt. Du hast meinen Hund getötet. So.
Ja, das stimmt.
Dieses Ding so, ein Mann und sein Hund und so. Das wird einmal tatsächlich aufgegriffen im vierten Film. Also da gibt es eine relativ zentrale Szene, wo es wieder um einen Hund geht, interessanterweise, aber
ja, ich meine, auch wenn das so ein bisschen komische oder ja, so eine komische Konstellation ist, aber da, zumindest so eine Art, es war irgendwie schon eine gute Handlungsmotivation in dem ersten Teil.
Ja, weil die ersten zwei, würde ich sagen, die waren halt noch so absurd und da drin halt auch so ein bisschen so, man konnte so, ja, so absurder Kram und hier und da und sonst was und so. Und im dritten und vierten wird das alles irgendwie so ernst und so schwer und alles irgendwie.
Ja, das, also gerade der dritte fand ich auch gar nicht so, also ich habe den dann auch hauptsächlich mit diesem Blickpunkt, okay, Choreografie, Kameraführung, wie viel Mühe wird sich bei den Action-Szenen gegeben, unter dem Aspekt habe ich den dann geguckt und da war der auch ganz gut, oder was heißt ganz gut, das ist einer wahrscheinlich mit der besten, best choreografierten und actionreichsten Filme so, aber da darfst du echt nicht auf die Handlung aufpassen, weil das ist irgendwie so schon ein harter Dreck. Und ich hatte auch Reviews zu dem vierten gesehen und da haben dann auch Leute gesagt, so, ja, also auf die Story darf man nicht so viel geben, aber sehr, sehr gute Action. So. Ah,
okay. Ja, 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 ja. Ja, aber auch bei der Action würde ich sagen, es ist teilweise so, das ist, keine Ahnung, teilweise einfach nur John Wick in eine andere so ein bisschen, irgendwo habe ich so einen Vergleich zu Videospielen gesehen. Es ist irgendwie so, als würde da so ein Level durchlaufen, weißt du, John Wick im nächsten Level. Und du hast so fast das Gefühl, du hast so einen Controller gerade in der Hand. Also ähnlich absurd fühlt sich das auch an, mit wie er quasi mit seinen Gegnern umgeht oder so. Es ist, es ist einfach, ja, wie so ein Videospiel.
Ich würde sagen, die Thematik John Wick erschießt Leute aus kurzer Distanz ist auch irgendwann einfach auserzählt.
Ja,
irgendwann hat man das aus jeder Kamera, aus jeder Perspektive einmal gesehen.
Und das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so diese stark gewaltvolle Darstellung ist auch irgendwie. Ich finde das für einmal so einen Film, fand ich das okay, aber irgendwie ist es langsam durch und 2023 auch irgendwie nicht mehr so ganz zeitgemäß.
Tja. Ich glaube, ich werde mir den auch angucken, aber so mehr so unter der Prämisse, so damit ich alle gesehen habe, aber so richtig interessieren tut mich der ehrlich gesagt nicht, weil
wenn man die davor gesehen hat und irgendwie irgendwas an denen fand, dann würde ich den auf jeden Fall empfehlen, weil die Story abrundet und zwar definitiv meines Erachtens zu wenig Story für 3 Stunden Film hat, aber sie zumindest abrundet und es durchaus auch nochmal Aspekte aus den ersten Filmen hat. Es ist jetzt nicht so, wie kannst du sein lassen, ist eh egal, aber wenn man die Reihe noch nie gesehen hat, dann
ja gut, du steigst ja auch mitten in der Handlung ein, das macht ja gar keinen Sinn, einfach nur.
Was Leute tun, was weiß ich.
Ja.
Gibt ja auch so Filme, wo man jetzt sagen könnte, das ist jetzt der vierte Film der Reihe, ist eh egal, kannst du den auch gucken, ist eh egal, ob du die davor gesehen hast.
Na gut, ich meine.
Aber da versteht man relativ wenig, wenn man die da 3 davor jetzt nicht noch gesehen hat.
Ja. Schließt er die
Handlung? Kapierst du überhaupt nicht.
Schließt er die Handlung denn eigentlich ab? Also ist das dann fertig oder kommt da, ist da Luft für einen fünften?
Ich würde es als abgeschlossen bezeichnen.
Ich weiß nämlich gerade nicht, ob da noch irgendwie ein fünfter geplant ist, weil Wenn ja, würde ich den, glaube ich, nicht mehr gucken, weil dann muss ich den 5. Jahr noch gucken. Irgendwann muss ja mal Schluss sein.
Nee, ich glaube nicht, dass da noch ein Film kommt.
Okay. Okay. Ja. Ich habe auch noch was geguckt, beziehungsweise weitergeguckt, und zwar The Boys. Hatten wir ja vor einigen Sendungen auch schon drüber gesprochen, dass ich die erste Staffel und im Krankheitsdelirium und die erste Hälfte der zweiten Staffel geschaut habe. Und ja, The Boys, die Superhelden-Influencer-Serie, die ich am Anfang sehr interessant fand und auch das so die Gedankenexperimente, die da mitspielen, und die Story fand ich eigentlich ganz cool. Die zweite Staffel war irgendwie so ein bisschen, hat ein bisschen an Drive verloren gehabt. Hat sich auch bis zum Ende der zweiten Staffel aus meiner Sicht nicht geändert. Und die dritte, ja, ich sag mal, die hatte schon nochmal so ein paar Sachen drin, so inhaltlich, die nochmal interessanter waren, aber so richtig die Kurve gekriegt, finde ich, hat sie da auch nicht. Also ist auf jeden Fall eine interessante Serie geblieben. Ich hat mir so manches Mal Geschirrspülen doch versüßt, aber ist jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, da wurde dann irgendwann ein bisschen Potenzial verschenkt, weil sie reiten dann in der dritten Staffel, wird das mit dem Trumpism nochmal so richtig aufgefahren. Also Homelander wird dann quasi eigentlich der neue Trump mit Superheldenumhang. Das ist irgendwie, also so surreal wie diese Serie irgendwann ist, so nah an der Realität ist sie dann auch teilweise, dass es schon fast wehtut. Wenn dann irgendwelche Nazi-Superhelden irgendwie anfangen und auf Antifa und die Wokism zu schimpfen, denken sie so, it's too real.
Too close, ne?
Ja. Also es macht die schon, machen die leider schon extrem gut, aber huiuiui. Das, also wenn man, das ist zumindest keine Serie, um, sagen wir mal, von der Realität abzulenken. Sie zeigt eher auf die Realität hin, und das muss man halt wollen. Und natürlich, was du ja auch, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, angemerkt hast, dass die Serie sehr, sehr brutal ist, und ich sag mal, zur zweiten Staffel, wo dann diese Head-Popping-Szenen dazukommen, das wird nicht besser. Es wird eher schlimmer.
Okay.
Was mich jetzt, also was ich ein bisschen erschreckend finde, dass mich das nicht gestört hat, weil es so irgendwann dachte,
sag das über dich.
Also irgendwann siehst du halt irgendwie so völlig auseinandergeflatterte Leichen und irgendwie denkst du so, nee. I've seen worse.
Ich weiß nicht, ich habe in den letzten anderthalb Jahren zu viel Kriegsbilder und sowas gesehen, um jetzt noch irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin da empfindlicher geworden.
Tja. Ich nicht, aber ich weiß auch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Das ist irgendwie komisch. Aber grundsätzlich ist das schon noch eine solide Serie. Also hab's jetzt nicht sonderlich bereut, die weiter zu gucken. Hat leider die Kurve nicht so gekriegt, wie ich es noch gehofft hätte, dass noch so ein bisschen mehr Drive und so ein bisschen mehr on point die Erzählung ist. Aber ja. Und ich weiß gar nicht, ob es eine vierte gibt, aber ich sag mal, theoretisch könnte die Geschichte noch weiter erzählt werden.
Es gibt so viele Serien, die ich gucken wollte.
Ja. Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, was gucke ich jetzt? Und scrollst du in welche Verzeichnisse? Und ich so, womit fange ich jetzt an, verdammt? Und dann gucke ich doch wieder nur Seinfeld zum Spülen. Sie sind gerade wieder da, wo sie eine Serie bei NBC kriegen oder eine Serie über nichts. Eine Serie, wo sie einfach nur ihr Leben nachspielen.
Okay, schön.
Ja, es ist so bekloppt. Ja. Dann kommen wir zum Film, den wir geschaut haben. Zu diesem Mal.
Oh ja.
dem literarischen Duett. Und zwar haben wir geschaut, Barry Lyndon, so schreibt man das, ja, gut, für die Kapitelmarke. Hm. Also, Barry Lyndon, ein Film von Stanley Kubrick.
Ja, aus dem Jahr 1975. Basierend auf den Roman, die Memoiren des Junkers Barry Lyndon.
Der auch aus dem 19. Jahrhundert kommt, oder?
Thackeray, ja, ja, 1844. Oh. Die Handlung des Films ist angesiedelt im 18. Jahrhundert, ungefähr in und um den Siebenjährigen Krieg. Siebenjähriger Krieg, ein Konflikt zwischen Preußen, Großbritannien, verschiedenen deutschen Fürstentümern auf der einen Seite, dem Heiligen Römischen Reich, Frankreich, Russland, Schweden, Spanien auf der anderen Seite.
Und ganz wichtig, Hessen-Kassel.
Die habe ich jetzt gefasst unter verschiedene andere Deutsche.
Ich wollte es nochmal erwähnen, weil ich das so witzig fand.
Ja. Gefochten zwischen 1756 und 1763. Da spielt er, es geht um Aufstieg und Fall vom namensgebenden Redmond Barry, später Barry Lyndon. So eine Art. Ist der eigentlich, was ich nie kapiert habe, ist der am Anfang schon adlig? Also ist der so Landadel oder ist das. Also so.
Das ist jetzt die Frage, was ist Landadel? Also ich kenne mich mit diesen ganzen Ständen ja überhaupt nicht aus. Aber ich sag mal, ein Bettler ist er am Anfang nicht.
Ich weiß, es gibt ja die Gentry und die Peerage und
die was und die was?
Klar. So den niederen und den hohen Adel.
Ja.
Gentry ist sowas wie Ritter, Esquires, Baronet und sowas. Und Peerage fängt dann an mit Baron, der Freiherr, Viscount, Earl, Marquess und Duke. Das ist das, was du eigentlich willst. Die coolen Titel.
Wo man nicht arbeiten muss.
Naja, das, ja, du kannst auch in so einem Titel verarmt sein, aber es ist
ja. Lernt die Figur ja dann auch im Film, dass man auch mit Titel kein Geld haben kann.
Ja, ja, aber am Anfang ist der doch schon sowas wie Gentleman oder sowas.
Ja, ja, der ist kein irgendwie Bauer oder so. Das.
Ja, genau, gell.
Aber es geht ja auch darum, dass er quasi seinen, wie es so schön sagt, wie es Wikipedia so schön sagt, to climb the social ladder.
Ja, er versucht irgendwie aufzusteigen.
Ja. The Anglo-Irish Rogue and Gold Digger. Das ist die beste Formulierung in der Wikipedia.
Ja. Ja, es ist ein sehr langer, sehr umfangreicher, komplexer Film. Ich weiß nicht so genau.
Naja, was, also ich fand komplex, so komplex ist er ja eigentlich gar nicht. Er erzählt
ja,
halt
das
so
schon. Er hat eine sehr lineare Handlung, ja.
Also es ist so schon. Was die Handlung angeht, ist das schon ziemlich konservativ, aber es ist halt, es ist auch nicht viel Handlung, aber es ist halt, sagen wir mal, ein relativ...
Es ist sehr viel in die Leere starrt.
Ja, das auch nicht, aber es ist, sagen wir mal, ein relativ kurzer Zeitraum im Leben dieser Figur, der relativ detailliert erzählt wird.
Meinst du?
Ja, es gibt dann aber zwischendurch Zeitsprünge, aber am Anfang ist er ja irgendwie 16. Und dann wird er ja quasi erzählt, wie er da scharf ist auf seine Cousine und die den dann da durch einen Trick quasi loswerden und er dann ja auf die sich auf die Reise macht und dann zum beim Militär landet, beim Englischen.
Ja, letzten Endes wird er von seiner Cousine eigentlich manipuliert. Also das ist ja das Interessante. Also was das Interessante finde ich an dem Film ist, dass Barry sich wandelt im Laufe des Films. Er macht ja so eine Entwicklung durch, so ein bisschen so wie so ein Bildungsroman-Ding, aber auch nicht so richtig. Insofern eine Entwicklung durch, dass er am Anfang quasi immer so Opfer wird von Manipulation und Austrickserei, im Sinne von, er hat so dieses Ding, er wird von seiner Cousine da quasi so ein bisschen so als Liebhaber benutzt, die ihn dann aber kalt fallen lässt, als sich was Besseres eröffnet. Dann dieses irgendwie gestellte Duell, bei dem zumindest seine Kugel nur eine Wachskugel ist. Ich weiß nicht, wie das bei der Gegnerkugel ist, das habe ich nicht so.
Wahrscheinlich schon. Sie wollten ihn zwar loswerden, aber nicht so loswerden.
Weiß er auf jeden Fall nicht. Er versucht zu fliehen, landet wird dabei überfallen, verliert alles letzten Endes bei. Landet deshalb oder schreibt sich ein beim britischen Militär, um überhaupt irgendwas zu essen zu haben. Und da wird er schon zweimal jetzt ausgenutzt. Und beim Militär wird er quasi so gezeigt, so als so ein Rädchen im System. Erst beim britischen Militär und schließlich nach seiner Dissertation und versuchten Flucht beim preußischen Militär, wo er mehr oder minder komplett ausgenutzt wird. Woraufhin man so beobachten kann, dass er zunehmend zu dem wird, der dann halt Leute betrügte und die Situation für sich versucht zu drehen, was er ja dann so quasi wieder mal von einer übrigens in dem Fall jetzt schon zur dritten Vaterfigur oder so, die er da durch hat, angeleitet wird, dem Chevalier de Balibari.
Jo. Er wird quasi vom Gescampten zum Scammer.
Ja, der ihn ja dann quasi da mehr oder minder so in Ausbildung nimmt, zum Falschspieler.
Ja, zum das und
Und Doppelagent.
zum Geldeintreiber.
Ja gut, er ist halt so sein Assistenz, ne? Sein Assistent, im Sinne von, der fechtet halt die Duelle dann aus für den und so.
Da hat
Und
er über die
fechten im
Zeit
wahrsten
auch
Sinne des
dann,
Wortes.
da hat er über die Zeit auch Erfahrung mit Fechten und Duellen und so.
Ja.
Ja. Ja, und dann kommt er über diese
Das ist
Scam-Aktion.
der erste Teil des Films. Der zweite Teil des Films ist dann, und das eingeleitet eben durch so eine Zwischeneinblendung, ist ja dann diese Beziehung zu Lady Lyndon. Unpraktischerweise hat die Frau noch einen Ehemann zu dem Zeitpunkt, als er sie kennenlernt. Der stirbt aber dann glücklicherweise. Also wir haben auch so immer wieder dieses Schicksalsmoment in dem Film. Es gibt immer wieder solche schicksalshaften Ereignisse, die irgendwie dann die Situation für ihn oder gegen ihn wenden. Gibt es mehrere, aber der ist jetzt mal herausgehoben. Praktischerweise stirbt der Ehemann von Lady Lyndon noch kurz nach seiner Begegnung mit Lady Lyndon und scheint nicht, dass er seine Finger dabei im Spiel zu haben scheint. Er scheint einfach so zu versterben.
Ja, wobei er den ja auch schon ordentlich auf die Palme bringt. Also vielleicht ist das ja auch so gewollt gewesen, je
Dass
nachdem.
der so einen Herzinfarkt kriegt dann oder was auch immer, so wird der so angedeutet. Ne? Auf jeden Fall heiratete er diese Lady Linden und hat mit der auch einen Sohn und dann irgendwie gibt er zu viel Geld aus und
Ja, erstmal kriegt er ja den Adelstitel dadurch. Also das ist ja quasi der Höhepunkt seiner
er
Social.
versucht, den Adelstitel zu kriegen.
Naja, er wird doch dann irgendwie.
Ja, okay, er kriegt indirekt einen Adelstitel.
Ja,
Er bleibt aber bei seiner Frau.
Ja, aber er hat ja
Er hat
so.
nichts. Er hat nichts.
Er hat kein Geld, aber er hat diesen Titel. Also so auf der Social Ladder ist das sozusagen sein Höhepunkt, den er da erreicht.
Was er quasi versucht dann, ist einen Titel für sich selber noch zu erwerben.
Gut, das passiert ja nie.
Ja gut, aber das ist das, was er versucht.
Ja, das ist die nächste.
Das wäre quasi so dann noch der absichernde Schritt. Er hat quasi, ist quasi jetzt in der Adelsfamilie drin, aber er ist selber noch nicht adelig. Er ist nur mit einer Adligen verheiratet. Und der Adelstitel würde auch nicht an seinen Sohn gehen, sondern an seinen Stiefsohn, mit dem er ja ein eher schwieriges Verhältnis hat.
Komisch.
Um es mal vorsichtig zu beschreiben.
Woran er auch nicht ganz unschuldig ist. Ich glaube, wenn er das Kind einfach nie so oft verdroschen hätte, dann wäre er vielleicht auch mehr drin gewesen.
Ja. Er hatte verschiedene Vaterfiguren und anscheinend keine, die so ihm einen liebevollen Umgang mit anderen Menschen beigebracht hätte. Eine schwierige Beziehung zu seinem Stiefsohn, ja, die hauptsächlich durch Gewalt geprägt ist, von seiner Seite ausgehend, ne?
Gut, die ist immer gerechtfertigt. Das ist nie outlashed. Das ist ja immer,
schon ganz schön frecher Junge, ja.
Die ist immer Bestrafung, wenn er sich nie benommen hat. Also ist ja kein Sadist in dem Sinne, dass er ihn zum Spaß verhaut, aber ja, ich meine, das ist natürlich Rechtfertigung hin oder her, aber das ist ja mehr so, ich sag mal, zu der Zeit wahrscheinlich einfach der Standard. Der Junge verhält sich nicht den Regeln konform, dann wird er halt nur ordentlich verhauen mit der Rute oder was auch immer.
Ja, ja.
Ist jetzt nicht völlig abwegig für die Figur.
Ist für die Zeit nicht abwegig, aber es ist auch strategisch nicht klug.
Ja.
Aber strategisches Denken scheint nicht Barrys Stärke zu sein.
Darauf, dass er sich, wenn man bedenkt, dass er sich mit jedem zweiten duellieren will, nicht, ne? Weil es könnte ja auch sein, dass die Kugel mal ihn trifft, aber.
Such is life. Wie Winston in John Wick 4 sagt. Ja, er hat mit seinem Stiefsohn seine Probleme. Das mit dem Adelstitel klappt irgendwie auch nicht mehr, auch nicht so richtig, insbesondere nachdem er halt so in sozialen Ereignissen es eine Entgleisung von Barrys Seiten gibt, nachdem sein Stiefsohn ihn provoziert hat.
Und wir müssen noch erwähnen, erstens hat er noch ein leibliches Kind mit der Madame Linden, Brian, nämlich bekommen, und er hurt die ganze Zeit herum.
Was ihm sein Stiefsohn auch ein bisschen übel nimmt.
Genau, das ist gar nicht so unbegründet, diese Abneigung gegen ihn.
Ja. Barry benimmt sich einfach sehr unpassend. Teilweise auch. Ja, die Situation eskaliert eben bei so einer sozialen Veranstaltung und Barry verliert so quasi seine sozialen Bezüge, daraufhin bricht so auch sein finanzielles Leben zusammen, weil halt die Leute, die ihm vorher Kredit gewährt haben, dann halt auch alle irgendwie ihre Kredite zurückhaben wollen und
er hat auch das Geld mit beiden Händen die ganze Zeit schon ausgegeben.
Ja, um halt in dieser sozialen Hierarchie sich zu halten und aufzusteigen. Und schließlich stirbt auch noch sein leiblicher Sohn. Weil er vom Pferd stürzt und sich dabei schwer verletzt. Als ziemlich gebrochener Mensch dann wird er auch noch von seinem Stiefsohn dann zum Duell herausgefordert, dabei verletzt und letzten Endes endet damit irgendwie die Erzählung über Barry. Die letzte Einstellung, die wir sehen, ist seine Frau, die zusammen mit seinem Stiefsohn an einem Schreibtisch sitzt und Schuldscheine unterschreibt.
Und vor allen Dingen
auch eine Anweisung unterschreibt, dass er halt so eine jährliche so ein Taschengeld kriegt, ja.
Weil die Übereinkunft ist, dass er die Familie verlässt und dafür dann Geld kriegt. So.
1789, wohlgemerkt. Ist das datiert?
Ach so, ja.
Wir sind hier kurz vor oder um die Französische Revolution.
Ja.
Ja, es ist ein stranger Film, weil irgendwie, du hast immer wieder dieses Ding mit diesen Vaterfiguren, du hast dieses Ding, dass Barry da komische Dinge tut, vom Schicksal geleitet wird, sonst was, aber insgesamt ist Barry Lyndon doch eine relativ flache Figur. Genauso wie die anderen. Ich habe irgendwo gehört, so cut out of cardboard, weil sie irgendwie so, wie so in so Bilder platziert wirken. Das fand ich interessant, weil dieser Film ist ja mehr als alles andere so eine Abfolge von Bildern. Müsste dich doch eigentlich interessiert haben, so.
Ja. Es wirkte alles auch immer so sehr gemäldehaft, wie das dargestellt war, ja.
Soll ja eine große Inspiration für diesen Film gewesen sein. Zeitgenössische Gemälde.
Das merkt man, ja. Also, es hat, ja, ich weiß nicht. Also, da ist es natürlich so, Framing und so, die Bildkomposition und so, die hat sich jetzt nicht aufgedrängt in dem Sinne. Also, es ist ja, ich will nicht sagen subtil, aber das ist jetzt irgendwie so. Das kann man schon wahrnehmen, dass das so ist, aber das hat jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht, so groundbreaking, wie das immer beschrieben wird, wie der Film auch visuell sein soll, so wirkt er irgendwie nicht. Also er wirkt dann doch irgendwie sehr bieder und
Findest du?
ja, es ist. Aber vielleicht ist es auch der moderne Blick, der da so ein bisschen das Problem ist, weil.
Ich finde das immer interessant, dieser Effekt, der immer wieder eingesetzt wird, ist, dass die Kamera in der Detailaufnahme anfängt. Es wurde auch thematisiert, ich hab einen Militärhistoriker gesehen auf YouTube, der diese Schlachtenszene da, die es einmal gibt, wo sie diese britische Linie zuläuft auf diese französischen Truppen, wo man tatsächlich diese Lineartaktik dieser Zeit ausagiert sieht. Die hat so ein Militärhistoriker aus den USA, hat die analysiert und kritisiert und gesagt, was daran ist historisch korrekt, was daran ist halt irgendwie what the fuck? Kurzfassung, es ist überraschend gut gemacht. Es gibt einige Detailfehler, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich gut gemacht. Da ist es so, dass die Kamera auf Barry in Detailaufnahme ist und dann immer weiter rauszoomt und rauszoomt und rauszoomt, bis du irgendwann diese riesige Schlachtenszene siehst, wo die zwei Linien so sich aufeinander zu bewegen. Also, liegt ja nur die eine, aber die zwei Linien bewegen sich aufeinander zu. Was eine komplett andere Darstellung ist als sonst, weil normalerweise unser modernes, in jüngeren Jahren historischen Filmen oder auch anderen Filmen und sonst was, ist eigentlich immer so bei Schlachten vor allen Dingen so eine Totaleinstellung, die dann runtergeht auf so den einzelnen Helden. Was wir bei diesem Film immer wieder haben, ist, dass der einzelne Held zwar am Anfang im Detail gezeigt wird, aber es dann in die Totale geht, um so diesen einen Typen in der Masse zu zeigen. So, der ist quasi nur so ein, der ist nur so ein Farbkleckser in diesem Geschehen eigentlich gerade. Und was wir quasi in dem Film immer gezeigt bekommen, ist so die Leben, das ist dann noch teilweise so, hast du ja die Kamera, die so mitmarschiert, gell, auf die französischen Linien zu. Was auch eine total creepy, fand ich auch, Szene war, wo du so, aha. wo du quasi, was du in dem Film immer wieder hast, dass du quasi Barry Lyndons oder sagen wir mal so die Perspektive eines Menschen dieser Zeit mitbekommst. Was ja übrigens in vielen anderen Szenen noch dadurch verstärkt wird, dass zum Beispiel nur bei Kerzenlicht gefilmt wird oder so. Oder was unglaublich dunkle Szenen auch ausmacht. Ja, vor allen Dingen durch die Kameratechnik. Dass du diese Perspektive auf diese Welt, wie sie eben im 18. Jahrhundert wohl jemand erlebt hat, nachgezeichnet wird.
Ja, diese Bewegung aus der Masse heraus, das Ist mir auch irgendwie aufgefallen, aber ich hatte das irgendwie nicht so.
Das ist vor allen Dingen immer von Hand gemacht, ne?
Ja, gut.
Kameratechnik ist echt krass in dem Film.
Ja. Ja, diese Kerzen.
Also so nach Szenen. Gefühl, ne? Gedreht.
Ja. diese Kerzenszenen, also dieses, das hatten wir auch beim letzten Mal erwähnt oder schon angesprochen, dass er da diese, dass sich da Kubrick hat von Zeiss irgendwelche eigentlich für die NASA entwickelten Objektive hat bauen oder geben lassen, die einen super, super offene Blender hatten, um halt überhaupt bei Kerzenschein drehen zu können. Den Wechsel fand ich teilweise ein bisschen krass in den Szenen. Also wenn du quasi von draußen nach drinnen gekommen bist und dann so in so eine Kerzenschein-Situation gekommen bist, hast natürlich zum einen diese unfassbar geringe Tiefenschärfe. Also das heißt, bis auf die Figur, um die es gerade geht, ist meistens nichts in Fokus. Aber vor allen Dingen hast du auch, merkt man den Unterschied drastisch, dass das gerade ein Objektiv mit sehr weit offener Blende ist, weil halt einfach das Gesamtbild unscharf ist. Also selbst das, was im Fokus ist, ist nicht wirklich scharf, weil einfach also das ist auch, glaube ich, noch nicht so lange so, dass man sehr offenblendige Objektive hat, die tatsächlich sehr scharf sind in der Mitte.
Nee.
Also das war teilweise schon so, ist da überhaupt was im Fokus?
Also, ja, aber Blende ist und Kameratechnik, Licht und so ist ein interessantes Thema, nicht nur bei Innenaufnahmen, sondern auch bei Außenaufnahmen. Die hatten nämlich teilweise das Problem, dass sie haben sehr viele Szenen der Außenaufnahmen in Irland gedreht und da wechselt das Wetter enorm schnell. Wir hatten dann das Problem, dass die Szene angefangen haben zu drehen und dann irgendwie mitten, während sie daran gearbeitet haben, hat es plötzlich bewölkt und es war irgendwie nur noch halb so hell. Scheiße. Was wird alles im Making-of thematisiert?
Und dann gab es teilweise...
Wo sie auch übrigens die Blende teilweise während dem Film gedreht haben und so. Was habt ihr gemacht? Weil das Wetter so also die Wolkenbewegung beobachtet und dabei die Blende gedreht, so während die Kamera lief.
Was willst du machen? Naja, ich meine, kannst dann entweder aufhören zu filmen oder du winkst es halt.
Bei Filmen der Zeit war es sonst eher üblich, sowas dann einfach drinnen zu drehen.
Ja, klar.
Weil das Beleuchtung dann besser kontrollieren konntest, aber wollte Kubrick nicht.
Und Autoblende und Auto-ISO gab es halt nicht, ne?
Nee.
Ich meine, bei einer modernen Cinema-Kamera, die hat wahrscheinlich Auto-ISO, beziehungsweise die steuert dann automatisch dagegen so ein bisschen.
Nee, mit Auto-ISO geht ja bei Filmmaterial sowieso nicht. Und,
schwierig. Streu noch ein paar Silberionen drauf.
Selbst Autoblende ist wahrscheinlich... Also bei Filmkameras gibt es das sicherlich noch nicht lange. Es gibt ja kaum Autofokus, also noch nicht so lange bei Filmkameras.
Ich glaube, der wird bei Filmkameras auch selten überhaupt benutzt. Also,
ja. Also eher bei so Consumer, so mit dem Handheld, so früher.
Ja, nee, so richtig, also richtige Filme werden, glaube ich, immer noch manuell im Fokus gedreht.
Ja.
Einfach auch das, weil du die Fokusgeschwindigkeit und wie der gerade gesetzt wird, kannst du ja nicht dem Auto überlassen, also Autofokus überlassen, so überhaupt.
Ja, das ist, glaube ich, viel zu kritisch dafür.
Ja.
Diese Szene kostet uns $200,000 zu drehen.
Ah, fuck, wir haben den Fokus verloren.
Warum fokussiert die Kamera? Ach, scheiße.
Nicht das Gesicht, okay. Das andere.
Wir müssen nochmal ein Gebäude explodieren lassen.
Ja, genau.
Ja.
Was ich noch, also so diese Gemäldehaftigkeit, die fand ich auch in den Außenaufnahmen auch extrem krass. Also es gab so Außenaufnahmen, also insbesondere wo er dann in Deutschland unterwegs ist, wo er dann irgendwie so den Weg irgendwie entlang reitet und um ihn herum ist irgendwie so eine, wie so ein Gemälde von Landschaft herum. Also es sieht so aus, als ob er quasi durch so ein Gemälde läuft. Das war schon echt krass
teilweise. Es gab auch einzelne Szenen, da musste ich an Dings denken, wie heißt er? Die Filme, wo wir alle Filme geguckt haben, der jetzt den neuen gemacht hat.
Wes Anderson.
Ja, weil es gibt mindestens zwei Szenen, wo man quasi nur so eine Landschaftsaufnahme sieht in Deutschland, ja. Und unten fährt so eine ganz kleine Kutsche durch.
Ja, genau. Das habe ich auch schon mal gucken sehen. Das könnte auch so ein Wes Anderson-Film sein, ja.
Das stimmt, ja.
Bloß passte von den Farben nicht. Also,
ja, gut. Und dann gab es noch so ein paar Einstellungen draußen auch, wo dann auch so Barry im Vordergrund, glaube ich, war und dann halt Landschaft im Hintergrund. Und an manchen Stellen habe ich mich echt gefragt, haben die da ob das irgendwie der Hintergrund gemalt ist, weil es wirklich aussah wie künstlich. Also da waren dann so in, weiß ich nicht, 100 Meter Entfernung Bäume, wo du gesehen hast, okay, die bewegen sich, das sind richtige Bäume. Aber dann dahinter wiederum, da sah das so künstlich und flach aus, dass ich irgendwie dachte so, ja, ihr könnt ja keine Leinwand da in die Landschaft gestellt haben. Also das wäre ja völliger Wahnsinn. Da frage ich mich, okay, ist das dann einfach die problematische Abbildungsqualität oder, also ein paar Mal dachte ich echt so, okay, es ist doch im Studio gedreht, ich bin gerade massiv verwirrt. Aber das ist dann halt auch so, ne? Das ist zwar für Kino wahrscheinlich gedreht worden, aber in so hoher Auflösung, es war wahrscheinlich nie gedacht, dass es in so hoher Auflösung geguckt wird. Das kommt dann halt auch noch hinzu, ne?
Ja, das hatte ich auch. Ich habe mir auch gedacht, man hat das schon gesehen, dass das digitalisiert wurde. Also durch die Digitalisierung dann teilweise echt gesehen, dass das eben aus vergangenen Jahrzehnten kam. Und
no.
Man hat ja gesehen, wie sehr sich die Kameratechnik entwickelt hat seitdem. Insofern auch irgendwie ganz interessant. Es gibt tatsächlich wenig Filme, die, glaube ich, die Kameratechnik so fordern zu dieser Zeit.
Ich bin ja eigentlich rückblickend betrachtet immer bei jedem Film irgendwie völlig aus dem Häuschen, wenn der auf Film gedreht wurde. So, ihr habt was gemacht? Ihr habt analoges Material belichtet und gehofft, dass es gut ist, weil so mit Instant Playback und so, wir gucken uns das Ganze mal kurz auf dem Monitor an, ist ja nicht.
Ja,
das ist sowieso.
Vor allen Dingen so bei diesen Schlachtenszenen oder sowas, gell, wo die dann ja offensichtlich auch damals das ja nicht irgendwie jetzt die Soldaten digital replizieren konnten, sondern da stehen halt wirklich ein paar hundert Leute auf einem Rasen und
ja.
Ja, der Komparse 37 ist leider schlecht gestolpert, das müssen wir normal machen.
Ja, oder auch ich meine, diese ganzen, diese Pupsgewehre, die die da haben, wo immer nur ein Schuss rauskommt, da kommt ja auch jedes Mal so eine kleine Rauchwolke raus beim Schießen. Das muss ja auch
war
alles.
Übrigens einer der Hauptkritikpunkte von dem Militärhistoriker.
Was jetzt?
Die Rauchwolke.
Weil die nicht akkurat ist oder was?
Die ist viel zu klein.
Zu klein, okay. Okay.
Er hat gesagt, er hat selber schon mal ausprobiert, mit so Gewehren zu schießen und so. Und auch, sie haben es auch in so einer Linie gemacht und du schießt einmal und die stehen quasi komplett im Nebel. Okay. Da kommt die Produktion, also mit dem Material, was man zu dieser Zeit Ende des 18. Jahrhunderts hatte, produziert das so unglaublich viel Rauch und vor allen Dingen kommt der nicht nur, so wie man im Film sieht, vorne raus, sondern der kommt auch am Verschluss raus.
Ja, macht ja Sinn. Ne?
Das heißt, die Präzision, mit denen die schießen, ist eigentlich viel zu hoch, weil eigentlich stehen die komplett in der weißen Wand zu dem Zeitpunkt schon.
Tja. Ja, auch da der Aufwand, dass das wirklich bei jedem Schuss irgendwie da so Rauch rauskommt. Das muss ja auch das Material, was da wirklich verbrennt oder was da wirklich was tut, das ist ja auch kein CGI. Ja. So, heutzutage würdest du den Nebel da wahrscheinlich digital reinbasteln und fertig.
Ja, nee, das ist tatsächlich alles, das ist alles tatsächlich Verbrennungsprozesse, die hier stattfinden.
Ja. Musik fand ich auch ganz cool. War ja hauptsächlich oder zu großen Teilen einfach, Händel und Schubert und Vivaldi und Bach. Also einfach nur es schon bereits existierende Musik einfach dafür weiterverarbeitet sozusagen. Ich dachte auch so, dieses, ich dachte die ganze Zeit, ich kannte das Main-Theme dieser Bande von Händel. Ich dachte so, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und irgendwie ist das, also das Main-Theme ist irgendwie ganz schön fetzig. Bisschen in der Wikipedia geschaut und so, ah, Moment mal. Das ist gar nicht das Barry Lyndon-Theme, das ist ein Händelstück. Das Barry Lyndon-Theme. Ja, das kommt doch immer dann so, wenn es dann so dramatisch wird und es um Barry Lyndon geht, dann kommt immer das.
Ja. Das ist schon recht.
Ich bin ja ein Sucker für, wenn echte Musik quasi, also bereits existierende Musik im Film verwendet wird und die dann trotzdem da irgendwie reinpasst, weil sie ja eigentlich gar nicht dafür geschrieben wurde.
Ihr vor allen Dingen zum größten Teil tatsächlich zu dieser Zeit schon existierende Musik, ne?
Ja. Ja, ja, ist quasi period consistent sozusagen. Gut, Schubert, weiß ich nicht, aber...
Nee, der nicht. Es ist nicht komplett, es ist nicht alle Musik da drin tatsächlich historisch bereits existiert, aber ja, Schubert ist genau der Punkt. Der ist ja erst Ende des 18. Jahrhunderts geboren, aber die anderen Sachen sind relativ akkurat. Es gibt da noch Fehler, aber...
Ja, also in vielen Fällen kann man sich sozusagen vorstellen, dass die Personen, wenn sie dann in so einem Festsaal sitzen, wirklich so ein Gefiedel gehört haben.
Mhm. Ja, gerade die Sarabande.
Ja. Und ich war ja, ich habe ihn erst gar nicht erkannt, aber ich war völlig verblüfft, dass der dieser preußische Kommandant, dass der von Dingen gespielt wird, ne? Hardy Krüger.
Hauptmann Potzdorf.
Genau, der Potzdorf.
Stimmt. Hardy Krüger ist das, ja.
Da hatte ich, also, ich habe seine Gesichtszüge habe ich so grundsätzlich erkannt, aber mit dem Bart und weil ich ihn auch so vor allen Dingen jünger aus früheren Filmen kenne, habe ich den so im ersten Moment gar nicht erkannt und dann so, Moment mal, das irgendwie, dann kurz gegoogelt, so,
Ah ja.
Das ist man gar nicht gewohnt, dass Deutsche in so internationalen Produktionen mitspielen und nichts saugen. Gut, ich meine, so einen deutschen Akzent ist dann, den kriegst du halt dann auch nur, wenn du wirklich auch deutsches Material einstellst, ne?
Ja, da werden tatsächlich Deutsche mitgespielt auch, ne? Also auch zum Beispiel die Frau, mit der er die Affäre hat, eine Deutsche.
War nicht zu überhören, ja.
Der Prinz von Tübingen.
Ja.
Oder die zum Beispiel aus im also Barry nicht, aber zum Beispiel der Chevalier ist tatsächlich aus Irland, ne?
Ja, stimmt, das hatte ich auch noch gesehen, dass der aus Irland ist, aber die Hauptfigur, die große irische Hauptfigur ist Amerikaner.
Ja, es ist auch, das Casting ist überhaupt interessant, weil die Figuren teilweise, also die Schauspieler scheinen teilweise mehr für ihre Gesichter gecastet worden zu sein, als für ihr schauspielerisches Wesen. Okay. Weil sie ja teilweise sehr subtil einfach nur schauspielen oder einfach nur quasi einen Gesichtsausdruck halten müssen. Mhm. Während die Kamera so langsam von ihnen wegzoomt oder so. Genau. Mhm. Es gibt so zum Beispiel so Szenen, wo die Lady Lyndon mit ihrem Sohn auf dem Sofa sitzt und die Kamera zoomt einfach so rauf und die starrt so ins Leere oder sowas, keine Ahnung. So Szenen gibt es viele. Oder wo sie heiraten, das ist auch so, es gibt so der Priester redet da und liest da vor, hat dabei aber auch stocksteifes Gesicht und alle anderen stehen nur so rum und dabei spielt die Musik. Ja, es ist teilweise, wenn man sich mal das ohne Musik sehen würde, sind es teilweise völlig absurde Szenen. So ein bisschen so wie diese Schlussszene von Star Wars ohne Musik, gibt's ja auch so Videos, ne? Also, Das ist total faszinierend. Vor allen Dingen auch Gesichter, ne? Das sind teilweise sehr charaktervolle Gesichter, die für diese gemäldehafte Darstellung sehr gut geeignet sind. Vor allen Dingen auch zum Beispiel dieser Priester, der da in dieser Szene auch so steht mit so einem hochernsten Gesicht, weiß angemalt, und das ist echt so ein bisschen okay. Wie so aus so einem, ja, Gemälde rausgeschnitten oder einfach gecastet dafür, nicht mal jetzt in so einer hochdynamischen Szene sich anzupassen, sondern einfach so in dieser Szene ein bestimmtes Gefühl oder bestimmtes Ding auszudrücken. Und zwar in dem einfach, dass er so da ist und eine bestimmte Art guckt.
Ja.
Was noch viel besprochen wurde, sind die Kostüme tatsächlich.
Ja, hatte ich auch gelesen. Kann ich aber irgendwie gar nichts zu sagen. Das ist so, ja. Es gab Kostüme, die sehen aus wie Kostüme, ja. Keine Ahnung, ob das irgendwie period korrekt ist oder was, aber anscheinend hat er sich
Ja,
sehr viel Mühe gegeben.
es ist period korrekt, weil sie tatsächlich auch Klamotten aus dem 18. Jahrhundert benutzt haben. Also Teile der Kleider, die getragen werden, sind Leihgaben aus Museen. Und andere sind dem nachgeschneidert dann. Mit aber dann wiederum auch Materialien, die entweder auf die gleiche Art hergestellt wurden oder auch historisch sind. Da wurde sehr viel Aufwand reingesetzt. Auch die Uniformen zum Beispiel sind im Gegensatz zu vielen anderen Film korrekt. Und auch teilweise historisch Originaluniform.
Ja, mir ist noch die Maske aufgefallen tatsächlich.
Was schön geschminkt sind.
Ja, beziehungsweise ich hatte das Gefühl, dass insbesondere die Frauen wenig bis fast gar nicht geschminkt waren. Und daher habe ich mich auch gefragt, ob das so ein Versuch ist, der Zeit irgendwie zu entsprechen, ob die da entsprechend wenig oder wie auch immer geschminkt waren, weil die Typen waren ja teilweise zugekleistert bis zum geht nicht mehr.
Ich vermute, es ist einfach zeitkorrekt.
Weil mindestens da seine Cousine und auch dann die Frau Linden selber da, die er dann heiratet, die waren teilweise so blass. Aber nicht blass geschminkt, also nicht so extra weiß angemalt, sondern halt wirklich so, als hätten sie gar kein Make-up im Gesicht, was irgendwie, ja, ist mir irgendwie aufgefallen. Bei Männern ist man das ja gewohnt, dass sie aussehen, als wären sie nicht geschminkt, was hier ja verkehrt war, weil da waren sie ja alle geschminkt, also und auch offenkundig geschminkt. Was irgendwie witzig ist, weil sie ja die ganze Zeit irgendwie so pompöse Kleider tragen, aber dann im Gesicht aussehen, wie als wären sie gerade aufgestanden.
Ja, keine Ahnung.
Tja.
Ich finde den Film auf jeden Fall im Großen und Ganzen ziemlich faszinierend. Ich hatte ihn irgendwie so ein bisschen als langweilig in Erinnerung. Diesmal fand ich ihn überhaupt nicht langweilig, sondern ich gesagt ziemlich spannend. Ich habe keine Ahnung.
Also spannend ist ein großes Wort, muss ich sagen. Ich fand den jetzt auch nicht langweilig, aber es war jetzt auch nicht so, dass es so ein Nailbiter war, dass ich dachte so, oh Gott, wie geht's weiter? Es war eher so, ist halt, also er hätte auch noch spannender sein dürfen, sag ich's mal so.
Ja, also so ein moderner Thriller war es nicht, aber ich fand den schon recht interessant.
Also er hatte schon eine stringente Erzählweise und man wollte auch wissen, wie es weitergeht. Ich glaube auch schon ein paar Szenen, also ich glaube, wenn man das so an in der Moderne nochmal so mit dem modernen Blick drauf schaut, so ein paar Szenen hätte man auch einfach weglassen können. Und ein paar auch einfach schneller erzählen. Also es ist doch zwischendurch
Echt
so.
nicht.
Ja, doch schon.
Auf der anderen Seite,
dass es teilweise absichtlich langsam ist, um ja, halt so einen Gegeneffekt zu haben.
Ja, das kann sein. Ich sag mal, das Material gibt halt aber auch gar nicht so viel her. Also ich sag mal, ich kenne das Buch ja jetzt nicht, aber ich sag mal, so ein richtiger Nailbiter ist das ja storymäßig auch nicht. Ne? Hm. Das ist halt so, ja, der scammt sich da halt hoch und vergeigt es dann halt am Ende.
Naja, zumal ja auch die Handlung teilweise vorerzählt wird. Ne?
Ja. Stimmt, diesen Erzähler haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist ja auch irgendwie eine ganz...
Aber das Schicksal hatte etwas anderes mit Barry vor und dann kommt die Szene. Also, okay.
Ja, du musst es mit so einem richtig dicken englischen Akzent noch da. Das war auch... Zwischendurch hat es so ein bisschen... Ja, jetzt genau, jetzt weiß ich wieder. Zwischendurch hatte ich so einen Monty Python-Vibe die ganze Zeit, weswegen es ist... Dieses, ich weiß gar nicht, war das der Sinn des Lebens oder so? Oder Life of Brian? Ritter der Kokosnuss Vibe hatte ich zwischendurch so.
Ja, es wird auch deutlich mehr erzählt als gezeigt.
Mhm.
Was auch so ein Anti-Pattern eigentlich ist für Filme.
Und halt auch vorweggenommen. Also wenn dann der, wie du schon sagst, wenn der Erzähler dann halt sagt, so, ja, und dann ging alles in die Scheiße. Und dann wird gezeigt, halt, wie alles in die Scheiße geht. Ist halt auch irgendwie...
Ist halt nicht so das Ziel des Films. Der Film versucht halt auch bis in die Erzählung herein, so erzählweise auch frühere Jahrhunderte zu imitieren und ist halt insofern auch ruhiger und nimmt auch mal Dinge vorweg oder fokussiert eben auf andere Dinge, ne?
Mhm.
Dadurch auch. Dass man mehr so über die Charaktere nachdenken kann, wie sie eigentlich da handeln in den Situationen, die sie sind. Ist Barry jetzt in einer Situation tatsächlich frei in seiner Entscheidung oder fügt er sich quasi nur so in sein Schicksal? Und was ist eigentlich sein Schicksal?
Mhm.
Weniger modernes Denken im Sinne von Barry dirigiert da sein Leben, sondern...
Ich fand auch, das ist auch Narrationsding ist mir irgendwie aufgefallen, der hat auch einfach unverschämt viel Glück.
Mhm.
Also was da wirklich teilweise so, der stolpert ja von einem Glück ins nächste so, obwohl er eigentlich, der kann ja eigentlich nichts, der ist ja, fordert alle zum Duell raus, ist offensichtlich körperlich ganz fit, sodass er im Militär mithalten kann, aber stolpert da von einer Situation in die nächste und es geht eigentlich automatisch für ihn bergauf. Es ist jetzt nicht so, dass er das alles von langer Hand geplant hat, es ist eigentlich nur ein Trottel, der Glück hat. Und das wird ihm dann halt ab der Hälfte des Films dann zum Verhängnis, weil er halt genauso weitermacht und nach dem Motto, ja, ich will das und das und dann hole ich mir das jetzt auch und ja, dann verlässt ihn aber halt auch das Glück und genauso schnell, wie es bergauf gegangen ist, geht es dann halt danach auch wieder bergab. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was mich an dem Film so ein bisschen verwirrt hat, weil es eben nicht so, also das erzählt ja immer so den Aufstieg und den Fall dieser Figur, aber der Aufstieg und der Fall, der ist ja eigentlich komplett so aus den äußeren Einflüssen auf ihn, wirkt sich das ja auf ihn aus. Es ist ja nicht, dass da jetzt irgendwie so ein krasser Scammer irgendwie so mit dem Ziel, okay, ich scamme mich jetzt irgendwie mit Schema XY in die nächst höhere soziale Schicht, sondern es ist ja so, oh ja, da fordere ich den halt mal zum Duell und hier, ach, der lustige Onkel, der mit den Kartentricks, da mache ich dann auch mal mit. Hups, jetzt bin ich aus Versehen.
Lustiger Onkel mit den Kartentricks.
Ja, hier der Dings da halt, der mit dem weißen Gesicht.
Ja, ja, schon klar.
Und dann, hups, ja, da bin ich jetzt plötzlich Barry Lyndon. Ja, jetzt will ich dann aber auch trotzdem die anderen Mädels trotzdem noch knallen, die hier so rumlaufen. Ich kann es mir jetzt erlauben. Ja, ups, doch nicht. Und dann geht's wieder bergab. Es ist irgendwie reichlich unreflektiert, die Figur, muss ich sagen. Ja. Ah. Ist auf jeden Fall ein Film, der hier in der Kategorie Filme, zu denen man sich verabreden muss, sie zu gucken, ganz gut reinpasst, weil ich glaube, so ohne das hätte ich den wahrscheinlich nie angefangen, geschweige denn fertig geguckt. obwohl er ja nicht langweilig ist, aber das ist schon auch eine andere Art Film zu gucken als dieses, man zieht sich mal irgendwie so einen Blockbuster rein.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
So was so zwischendurch nebenher ist der nicht.
Auch ganz unabhängig
davon.
War auch
kein großer Erfolg im Kino. Also im Gegenteil. Das war ein Misserfolg.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Hat aber seine Freunde, der Film. Also.
Ja. Dann war das wohl Barry Lyndon. Ne?
Also, wenn man sich nochmal jetzt länger mit dem Film auseinandersetzt, es gibt ein tolles Video für YouTube. Unpacking Kubrick's Most Underrated Masterpiece.
Ja.
Erstes Kommentar übrigens von dem Typen, der Brian gespielt hat.
Ach ja.
Okay. Der zerlegt den Film auch nochmal so komplett von vorne nach hinten.
Ja, ich glaube, das ist so ein Film, den muss man, sage ich zwar ganz oft und mach's nicht, aber das ist so ein Film, den muss man, glaube ich, auch mehrfach gucken und dediziert nochmal Szenen sich anschauen, wenn man da wirklich mal tiefer einsteigen will. Also einmal gucken ist eigentlich Quatsch.
Alle 20 Jahre mal.
Wir treffen uns in 20 Jahren.
Okay.
Genau. Und vom einen Masterpiece zum nächsten schauen wir uns dann nächstes Mal einen weiteren Kubrick-Film an. Nämlich dieses Mal 2001 A Space Odyssey.
Jo.
Die Spannung ist kaum auszuhalten. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder.
Wenn es wieder heißt.
Kann das leider nicht tun, Dave. Ja, dann war das 209. TZ Talk Radio. Weitere Infos gibt es auf tz.org und man kann uns auf Mastodon folgen, tzpodcast@chaos.social und das war's fürs diese Mal. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.